Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben. Der fetzige Podcast mit Cora und Shake. Hello, ihr lieben Schneerosen da draußen. Und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Schneeweiß und Rosenrot. Zur ersten Episode im Jahr 2026. Ja. Liebe Cora, du bist auch da. Das ist sehr schön.
Bin auch da, ja.
Das ist sehr gut, weil beim letzten Mal war ja die Cora nicht dabei. Da habe ich mich mit Corona durchs Interview mit der Frances gekämpft.
Das war voll krass. Also ich hätte es dann nicht auch gemerkt. Ich hätte es dir echt nicht angemerkt.
Ich finde, man hört es. Ich habe echt...
Am Schluss kratzt der Stimme ein bisschen ab. Aber so...
Ich habe dann auch danach, glaube ich, 2 Tage nicht mehr gesprochen. Also das war dann nur so, da hatte ich dann Nasenspray bis unter die Hirnlappen und irgendwie wirklich 4 Aspirin-Komplex, weil da deine Worte klangen mir in den Ohren. Aspirin-Komplex hilft. Dann habe ich eins
genommen
und gedacht...
Das ist wie Speed.
Ja, nee, eins überhaupt nicht. Das zweite genommen. Dann war ich irgendwann bei 4 und dann ging's. Und dann danach, am Tag danach, hat es mich richtig zusammengehauen.
Ja, okay.
Und ja, das war dann quasi kurz vor knapp. Deswegen war das auch die letzte Episode im Jahr 2025, weil ich dann wirklich so krank war, dass wir 2 verschieben mussten. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir 3 Wochen Pause, dann kann jeder den Weihnachtsstress rumkriegen und wieder gesund werden. Ja. Meine Tochter war ja auch kränkelig immer wieder.
Ja, und ich glaube, wir haben die Pause ein bisschen braucht, so für, wenn ich jetzt das moderne Wort Self-Care benutze. Ich glaube, es war sehr gut, dass wir beide uns einfach mal ein bisschen am Ende des Jahres zurückgezogen haben und ein bisschen Self-Care betrieben haben.
Ja, voll.
Genau.
Also mein Körper hat mir ja deutliche Zeichen geschickt, dass er jetzt nicht möchte, dass ich irgendwas mache, und das habe ich dann auch 12 Tage oder so, habe ich echt gar nichts gemacht.
Sehr gut.
Im Bett gelegen und nichts. Also gelesen habe ich ein bisschen, aber das war dann schon am Anstrengungspeak. Deswegen, ja, bin ich jetzt trotzdem froh, dass ich wieder auf dem Dampfer bin und dass wir 2
starten.
Hier jetzt unseren ersten Podcast im Jahr 2026 aufnehmen. Ja. Wir haben ja quasi im April haben wir ja 1-jähriges.
Ach, siehst du, ich habe das schon wieder vergessen, wann wir angefangen haben.
Doch, ich glaube im April war es.
Kommt mir so vor, als ob wir das schon Ewigkeiten machen. Wie so ein altes Ehepaar.
Schon, gell? Ja, genau.
Wir haben schon so viel geredet miteinander.
Das ist echt so. Der Kumpel von mir letztes Mal so: Also die eine Geschichte hast du jetzt schon zum 2. Mal im Podcast verzeiht. Ich so, was? Oh Gott, jetzt wiederhole ich mich jetzt schon, wie so eine alte Oma, die nimmer weiß, was sie vorgestern gelabert hat.
Geil.
Naja, aber ich finde, wenn man es 2-mal erzählt, dann
hält's
sich's besser bei allen Beteiligten.
Genau, ja, voll.
Und, genau. Cora, wie ist die Stimmung?
Ja, winterlich.
Ja, das haben wir, glaube ich, auf einer ähnlichen Welle unterwegs.
Ja,
ich versuche gerade mit Johanniskraut und spazieren gehen und mir ins Hirn hinein sagen, alles wird gut, nur 2 oder 3 Monate diese Zeit jetzt noch irgendwie zu überbrücken.
Ja, es ist halt einfach so die Zeit, ne? Es ist dunkel, so früh, und es ist irgendwie... Jeder ist schlecht drauf, jeder ist irgendwie auch so gestresst und so. Und ja, ich sehne die warmen Tage herbei. Und ich bin da, also bei mir geht das ja auch so auf die Müdigkeit und so, aufs Gemüt und
aufs Energielevel.
Energie,
auch,
absolut.
Das ist bei mir auch richtig krass.
Ja.
Also ist dann auch jetzt, wenn es, ab 16.30 Uhr, wenn es dämmert, sagt mein Körper: Auf geht's, Bockmess.
Ja, ja.
Ab in die Horizontale.
Ja, voll.
Genug geschuftet.
Ja. Ich bin am Ende des Tages immer total durch. Ich glaube, es ist halt auch mit die Heidi ist jetzt fast 2. Start der Phase der Terrible Twos. So heißt es ja.
Echt, oder
ja,
was heißt es?
Terrible
so?
Twos.
Uiuiui, klingt toll.
Es ist eine sehr bereichernde Phase, aber es ist eine sehr anstrengende Phase. Und also so Kleinkindalter ist einfach, also da kriegst du die volle Breitseite, weil da wollen sie dann das erste Mal halt auch ihren Willen durchsetzen und halt ihre Grenzen auch austesten so. Und das ist halt einfach jedes Mal abwägen, wie du reagierst und ja, was du sagst, weil mittlerweile versteht sie ja auch alles, was man sagt, oder also man muss davon ausgehen, dass sie alles versteht.
Ja.
Und das ist also allein so dieses mentale innere Konsequenzen ziehen, schon vorausdenken und so, das ist arbeitet mich manchmal komplett auf und dann bin ich am Ende des Tages so durch. Das ist echt.
Ja, verstehe.
Ja.
Mensch. Da kommen einfach auch ein paar zermürbende Komponenten aufeinander gerade.
Ja.
Irgendwie.
Ja, voll.
Und ich habe das dann auch zwischen den Jahren immer so ein bisschen, das glaube ich, kennen ja viele Leute, dass man da so ein bisschen melancholisch wird, so zum Jahreswechsel. Ich habe da immer so diffuse Ängste, wie es nächste Jahr wohl wird, was auf mich zukommt, ob ich es schaffe,
ja.
Ob es schön wird.
Ob ich das schaffe, was ich mir vornehme.
Ja, genau. Dann auch so dieses Resümieren, was war denn jetzt gut? Wo gibt's noch Stellschrauben? Was ist gar nicht gegangen im nächsten Jahr? Was muss man auf jeden Fall ändern? Und dann natürlich auch immer schon die Perspektive, dass man sich jetzt viel vornimmt.
Ja, und natürlich.
Dann, ja, sehr schnell wieder drin ist im Sumpf.
Ja, voll. Und so dieses, also sich viel vornehmen, habe ich mal gehört, ist auch gut. Aber also bei mir endet es dann immer so, dass ich mir selber immer voll die Vorwürfe mache, weil ich nur die Hälfte davon schaffe, was ich mir vorgenommen habe.
Ja, ja. Das ist schon Druck, den man sich selber aufbaut. Und bei mir sind es dann auch schon oft so Sachen, die eigentlich gut für mich wären. Also es wären dann schon so Sachen wie, achte mehr auf dich. Lern jetzt endlich mal, dass du dir mehr Zeit planst, dass du mehr Pausen machst. Hör mal ein bisschen auf dein Erschöpfungslevel. Bügel nicht immer drüber, wenn es dir schlecht geht und so. Aber ab dem Zeitpunkt, wenn es dann wieder losgeht mit irgendeinem Projekt oder irgendeinem Job oder irgendwas, ist c'est la vie, als wäre es, als hätte ich mir das nie gedacht. Und dann mittendrin denke ich mir so, ich kann gar nicht mehr.
Ja.
Und davor habe ich so ein bisschen Angst.
Ja.
Da können wir uns ja im Podcast alle zwei Wochen jetzt immer dran erinnern gegenseitig, dass man am besten immer schön die Pausen mit einplanen.
Ja, voll, voll. Absolut. Ja, danke für das Interview mit der Frances Tobolsky von Wukan. Ich habe es voll genossen. Ich habe es mal angehört, vorgestern oder so. Richtig, richtig cool. Auf jeden Fall.
Ja, das hat auch Spaß gemacht. Wie gesagt, gesund hätte es mir nur mehr Spaß gemacht, aber es war auch schön.
Es gab eine Sache, da bin ich ein bisschen hellhörig geworden und habe ein bisschen so ein Gedanken, das hat ein bisschen einen Gedankenprozess in mir ausgelöst und ich glaube, ich muss dazu dann doch jetzt nur meinen Senf dazu beitragen und zwar bei dem Thema Schönheit. Genau,
ja.
Weil ihr zwei ja darüber diskutiert oder so diesen Ansatz habt, es gibt quasi nur das eine oder das andere, so dieses Schönsein oder dezidiert mit Ansage nicht schön sein. Und da habe ich mir gedacht, ist das wirklich so? Also wenn man Künstlerin ist, muss man unbedingt immer sofort voll die Augenweide sein und muss man entweder schauen, dass die Schönheit, die man in dem Moment hat, aufrechterhalten wird durch irgendwelche künstliche Eingriffe? Oder muss man es unbedingt, ist es unbedingt das Muss, dass wenn man jetzt quasi diesen Gegenpol vertritt, dass man jetzt dezidiert nicht der Normschönheit entspricht? Und ich habe mir gedacht, das ist mir irgendwie nur ein bisschen zu, die Lösung ist mir zu einfach, weil es gibt ja so viele.
Das sollte keine Lösung sein.
Ja, oder.
Also für mich soll das keine Lösung. Das war eher Bestandsbeschreibung, die mich nicht zufriedenstellt. Das habe ich mir danach dann nämlich auch gedacht, dass ich da mehr noch erklären hätte müssen, dass ich das nicht unterstützenswert finde und dass ich das nicht gut finde, aber dass ich schon glaube, dass das Thema auf jeden Fall eine zu große Rolle spielt, gerade für Frauen.
Ja.
Und da will ich gar nicht Männer mal ausnehmen, weil ich glaube, wenn es wirklich dann um Fame und so geht, profitieren alle Menschen, die im Rampenlicht stehen von gewissen normschönen Zügen mhm. oder Vorstellungen, die sie irgendwie verkörpern. Aber genau, das war keine so soll es sein und deswegen beugen wir uns mhm, nee. Von mir.
Ja, ja, genau. Also ich habe sehr viel drüber nachgedacht und mir gedacht, ja klar, ich will schon gut ausschauen, aber ich würde jetzt zum Beispiel nie den Schritt tun, sag niemals nie, keine Ahnung, weiß nicht, vielleicht ist das in 10 Jahren anders und ich habe meine Augenringe satt oder was auch immer, keine Ahnung. Aber jetzt in meinem aktuellen Moment habe ich nicht das Bedürfnis, mit 33 irgendwas an mir zu machen.
Ja, Gott sei Dank.
Und also, ich gehe schon mal zum Friseur so, ne?
Aber, das mache ich zum Beispiel nicht.
aber ich habe jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht den. Ich finde es da irgendwie eklig. Keine Ahnung, wenn man da so ewig lange Achselhaare hat. Das finde ich auch nicht geil. Also ich changiere zwischen diesen zwei Polen und ich fühle mich da wunderbar wohl. Also genau, ich glaube, auf was ich hinaus will, ich will halt diesen Standpunkt vertreten, dass zwischendrin auch völlig in Ordnung ist.
Und das, es ist völlig in Ordnung. Ja. Ich würde sogar sagen, es ist am besten.
Ja.
Weil dass Frauen das Gefühl haben, irgendwas verändern zu müssen, um in dem System weiterhin als wertvoll von außen betrachtet zu werden, ist ein riesen Systemfehler.
Also genau, voll.
Das möchte ich nur auch noch betonen, dass ich das aufs Schärfste verurteile, mich aber trotzdem in diesem System gefangen sehe, ja, weil ich es halt so gelernt habe. Und ich denke da ja auch ganz viel drüber nach. Das ist ein Thema, das mich seit 2-3 Jahren tatsächlich immer wieder extrem stark beschäftigt, weil ich mir für mich selber so wünschen würde, dass mich das viel weniger tangiert. Mhm. Also Altern zum Beispiel. Es tangiert mich aber ungemein.
Mhm.
Und das finde ich extrem schade. Und das ärgert mich auch. Und es ärgert mich auch, weil ich ja drüber nachdenke und das auch benennen kann, wo es herkommt und das System kritisiere und aber trotzdem drin hängen.
Mhm.
Also es ist ja oft wie eine Psychotherapie, nur weil man das Problem benennen kann, hat man es in sich noch nicht aufgelöst.
Ja. Ja.
Da dachte ich lange in der Therapie, jetzt habe ich es einmal richtig benannt, dann ist es ja jetzt weg.
Mhm.
Und so ist es nicht. Und so ist es bei dem Thema leider auch nicht. Und ich hoffe einfach, dass ich da in ein paar Jahren mit viel Arbeit an mir selbst an den Punkt komme, wo mir das viel weniger wichtig ist.
Ich habe vielleicht, also ich habe auch nachgedacht so über über die Szene, wo ich herkomme, keine Ahnung. Also ich habe zum Beispiel nie das Bedürfnis gehabt, jetzt irgendwie mir besonders zu schminken oder so. Natürlich, ich habe mich geschminkt und bin die Einzige gewesen bei uns, bei Enthalpie, die sie, bin schon immer die Einzige, die sie schminkt. Aber es ist halt, ich habe jetzt halt auch so diesen Vergleichspunkt, weil bei mir dauert Schminken ungefähr 10 Minuten. Dann trage ich mir halt schnell so einen dicken Lidstrich auf und das war's. Und dann fühle ich mich auch wohl. Aber seitdem ich bei Lucifer bin, habe ich halt jetzt auch quasi so diesen krassen Vergleichspunkt, weil da spielt Schönheit eine viel größere Rolle. Und das sind die Mädels halt schon mal 1,5 Stunden vorm Spiegel so. Und das war für mich halt völliges Neuland, ne? Also ich bin halt anders kulturell, ein bisschen anders sozialisiert. Wahrscheinlich auch deshalb, weil ich die meiste Zeit meines Lebens bis jetzt mit Jungs in der Band war. Aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann es nicht genau benennen. Jedenfalls habe ich nie so diesen Druck gespürt.
Ja, Gott sei Dank.
Ja.
Sag mal, um jede Frau, die diesen Druck nicht spürt in ihrem Leben, mache ich 3 Kreuzzeichen. Also es ist ja wirklich so, weil das ist anstrengend.
Mhm.
Es ist auch nicht zielführend.
Ja, das ist ja das Nächste. Für wen willst du sexy sein? Also ich stell mir vor, dass es ein Verkaufsargument ist, sexy zu sein. Aber ich finde es halt schade, das so dezidiert dann zu machen.
Ja. Nee, also ich hab jetzt für mich selber noch nie gedacht, also ich habe in dem, was ich mache, auch wenn ich mich sexy anziehe oder so, aber ich habe noch nie für mich persönlich, während ich was gemacht habe, den Gedanken gehabt, das mache ich jetzt, weil es in irgendeiner Weise besser funktioniert oder ankommt.
Mhm.
Also ich habe mir jetzt nie gedacht, ich ziehe mir jetzt das auf der Bühne an, weil dann passiert das und das, weil Sex sells, sondern ich bin halt so aufgewachsen, wie ich aufgewachsen bin und sich sexy fühlen und Sexualität in der Weise leben und spüren ist halt scheinbar ein Teil meiner Persönlichkeit, mit dem ich mich auch sehr wohl fühle. Also da zwänge ich mich ja auch nicht in ein Korsett, das mir unangenehm ist. Weil mir ist es nicht unangenehm. Es wäre jetzt was anderes, wenn man von dir verlangen würde,
ja,
wo du das dezidiert nicht so gerne machst, zu sagen, du Cora, jetzt mal das Hosal abschneiden und den Busen raus und dann vermarkt man dich. Also das ist ja, finde ich, nochmal was anderes.
Mhm. Ja, voll.
Also das habe ich irgendwie noch nie, in dem Rahmen habe ich es für mich persönlich noch nie gemacht, dass ich mir da von was versprochen habe oder mir erwartet habe. Es ist einfach ein Teil meiner Persönlichkeit. Wo dieser Teil jetzt herkommt, warum der unterbewusst in mir so verankert ist, also da könnte ich jetzt natürlich eine eigene Therapie anfangen für dieses Thema.
Mhm.
Aber also genau, da ich ja mit meiner Musik noch nie irgendwas erreichen wollte, also wirklich aktiv, dezidiert, ohne Ehrgeiz. Mein Ehrgeiz ist, dass ich Musik machen will. Für mich.
Ja.
Ich brauche da kein Geldverdiener. Ich will nicht ins Business. Ich will keinen Plattenvertrag. Ich will keinen Booker, keine Promoterin. Ich will überhaupt nichts. Ich will meine Ruhe und ein bisschen Gitarre spielen, fertig. Oder singen. Und so wie ich halt irgendwie sozialisiert bin, so kleide ich mich halt gern.
Aber das ist doch auch super.
Ich kleide mich auch ganz gern, ganz verschieden.
Ja.
Ich habe die Uschi Obermeier Hippie Ding. Ich habe meine Schlabberklamottis, in denen ich gehe genauso raus und schäme mich nicht. Aber das ist halt irgendwie so tagesformabhängig.
Ja, voll. Ist ja bei mir auch so. Also
genau.
Safe.
Erkennt man ja.
Ja.
Und genau, ich glaube, wichtig ist einfach, dass man es nicht denkt, man muss es machen, damit man. Und das war ja in dem Gespräch eben, also wie gesagt, das hat sie auch von ihrer Kollegin und so erzählt, dass die das Gefühl ja auch sehr stark hat. Und das ist natürlich eben der Fehler im System der Frauen, das ja schon so ein bisschen unterbreitet an vielen Stellen, dass es nicht ohne das geht.
Das
aber
ist furchtbar.
Das ist der Fehler im System.
Ja, voll.
Das ist kein, oh super, und deswegen lassen wir uns jetzt alle besonders Hirn liften. Das wollte ich damit sagen.
Ja, nee. Habe ich auch nicht so verstanden. Ich glaube, ich wollte einfach nur meinen Senf dazugeben.
Na, sehr gut, weil ich dachte mir, dass du da auch deinen Senf noch dazugeben willst und auch sollst, weil ich danach auch darüber nachgedacht habe und das war ja schon so das Ende vom Interview und das ging ja schon sehr lang und dann ist der Teil so ein bisschen kürzer geworden, als er eigentlich hätte sein müssen, weil das Thema so wichtig ist.
Ja, voll.
Und da habe ich mir dann im Nachhinein schon auch gedacht, da gibt's jetzt wahrscheinlich ein oder zwei Punkte, die ein bisschen missverständlich sind aufgrund der kurzen.
Aber es ist doch super. Es bietet ja total einen Diskussionsboden und ich finde auch die Anekdoten, die Frances erzählt hat, extrem krass und schockierend.
Aber da können wir jetzt noch mal so ein Büchlein rausgeben.
Aber wirklich, ey, das gehört auch da ins Büchlein mit rein.
Ja.
Boah, naja.
Das stimmt. Ich wollte noch sagen, ich habe mir Metalhead angeschaut.
Ah, ja? Und?
Habe ich jetzt endlich noch nachgeholt. Hat mir ganz gut gefallen. Ist natürlich schon von der Ästhetik und so her speziell, finde ich.
Mhm.
Auch von den Dialogen.
Ja, die Dialoge sind
relativ wenig gesprochen.
Genau, ja. Also es ist echt ein sehr schweigsamer Film.
Ja, voll.
Ja.
Also passt ja auch dazu, weil darum geht's ja auch irgendwie. Aber hat mir ganz gut gefallen und die Abschlussszene, wo sie mit ihren Eltern zu Symphony of Destruction auf dem Bett rumhüpft, die hat mir das Herz geöffnet.
Ist schon ja, sehr sweet,
schon,
gell?
Das ist schon, da dachte ich mir so, Wollte ich noch was sagen? Wolltest du noch was sagen?
Na, ich habe alles gesagt.
Alles. Ich habe alles gesagt.
Ich hab jetzt alles gesagt. Jetzt kannst du dein Referat halten, Shake, und dann höre ich zu.
Okay.
Sag nichts.
Ich glaube, ich muss ein bisschen was streichen, weil ich habe mir unendlich viel aufgeschrieben. Bin schon wieder beim eigentlich ganz anderen Thema eingestiegen und dann wieder in der Recherche mir gedacht,
im Wurmloch.
Und dann habe ich mir eigentlich gestern noch gedacht, ach, eigentlich müsste ich jetzt noch das Buch kaufen und die Frau anschreiben und das machen. Aber dann war es schon gestern und heute ist Podcast-Aufnahme. Dann habe ich nicht nur mal ein Thema aufreißen können, wo ich dann mittendrin merke, so, ach scheiße, das muss ich nur mal ganz vorne aufhören. Deswegen ist das jetzt eine kleine Crossover-Folge.
Geil.
Mit verschiedenen Sachen.
Gut.
Cora.
Check.
Welche MusikjournalistInnen kennst du so namentlich?
Ich traue mir jetzt gerade nichts sagen, weil das kann eventuell ein Riesenspoiler sein.
Ah, du hast ja in der Vergangenheit schon Interviews gegeben.
Ach so,
zum Beispiel.
Okay, also ich kenne natürlich einen Haufen Menschen von Rockhard und Death Forever, Götz Kühnemund zum Beispiel, Björn Thorsten Jaschinski, Ludwig Grammer von Rockhard. Grüße gehen an alle raus, an Ulf Imwie von Death Forever. So diese Leute, aber so richtige famous people, da wirst du jetzt wahrscheinlich ein paar Namen nennen und dann fallen bei mir, dann hörst du es wahrscheinlich schon so im Hintergrund, wie bei mir die Groschen so fallen.
Duck, duck, duck. Ach, so viel Name-Dropping habe ich jetzt gar nicht raus. Wir müssen mit dem Thema durchkommen. Ich glaube, der erste Musikjournalist, der mir aktiv begegnet ist und gleichzeitig wahrscheinlich auch einer der berühmtesten im Rockbereich, ist wahrscheinlich Mick Wall.
Ja, Mick Wall.
Also, der was sagt.
Ja. Mick Wall ist der hat, lass mich kurz überlegen, der hat viel über
alle
Black Sabbath hat der geschrieben.
Ja. Also wirklich, der hat Biografien über eigentlich fast alle geschrieben.
Ja, genau.
Ich bin ihm begegnet, wo ich mit 13 Jahren im Tenniscamp eine Biografie über Guns N' Roses gelesen habe, die er geschrieben hat. Die hat mir mein Kumpel, der Danny, vorbeigebracht.
Ach, super.
Und dann habe ich es ein riesen Gewitter gekommen und ich habe diese Bücher draußen auf der Liege liegen lassen. Und dann waren die komplett durchnässt und ich habe dann versucht, die im Klo vom Tennisheim auf der Heizung zu trocknen, bevor der Daniel die wieder abholt. Hat natürlich nicht geklappt. Ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen, aber er hat es mir verziehen, glaube ich.
Das ist das mit den ausgeliehenen Büchern. Das habe ich auch schon ein paar Mal.
Nein, passiert halt,
ja,
gell?
Nein.
Völlig wurscht, aber für mich war das mit 13 damals so,
oh Gott, nein,
jetzt will er nie wieder was mit mir zu tun haben. Naja, stellt sich raus, 22 Jahre später, wir haben immer noch viel miteinander zu tun.
Sehr gut.
Und ich habe dann später auch für mich einen Typen entdeckt, der Lester Bangs heißt.
Auch das sagt mal was.
Genau, den finde ich eigentlich ziemlich großartig, von dem werde ich später noch ein bisschen erzählen. Jetzt ein wichtiger Name im Rockmusikbereich, den jetzt du auch nicht genannt hast, ist natürlich Jacqueline Flossmann.
Das ist natürlich jetzt sehr peinlich.
Kleiner Scherz.
Das ist natürlich jetzt extrem peinlich. Also, ich habe jetzt vorhin schon vor Groschen geredet, unter mir bildet sich gerade so eine Fettspur, da wo ich jetzt dann gleich ausrutsche.
Ja, genau.
Ja.
Das ist alles gut. Es war ein kleiner Scherz, aber genau, ich bin ja ausgebildete Musikjournalistin. Ich glaube, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich glaube, ich habe 2017 angefangen beim Classic Rock Magazine. Erst habe ich ein Praktikum gemacht und dann bin ich als Volontärin übernommen worden und dann als Musikjournalistin in Vollzeit.
Und du warst da in der Chefredaktion, oder? Online?
In der Redaktion.
Okay.
Also ich habe Online-Redaktion die letzten 4 Jahre komplett alleine gemacht und so, aber Chefredakteur war jemand anders. Mhm. Und als ich angefangen habe, also als ich mein Praktikum gemacht habe, da gab es noch ganz kurz eine Chefredakteurin, ungewöhnlich, die wurde dann aber schwanger und war dann auch weg und somit war ich dann eigentlich die einzige Frau im gesamten Heft. Es gab auch keine weiblichen freien Mitarbeiterinnen oder so. Es waren alles eigentlich Männer. Wenn ich
alte Männer, oder?
Nicht nur, aber tendenziell schon. Liegt natürlich auch ein bisschen am Musikstil und so. Ist ja bei den meisten Rockmusikmagazinen einfach schon so, dass es tendenziell ältere weiße Herren sind, die da dominant sind. Ähnlich wie auch in der Rockmusik selber.
Ja.
Und es gibt heute schon Redakteurinnen auch vom Metal Hammer und so. Das ist auf jeden Fall allein in den letzten 8 Jahren, wo ich das jetzt gemacht habe, schon besser geworden. Aber wir können uns ja allein da jetzt schon vorstellen, wie es da in den 60ern, 70ern, 80ern und 90ern ausgeschaut hat. Nämlich relativ schlecht. Ganz kurz zum Thema Musikjournalismus. Das ist ein bisschen schwer einzugrenzen, wann es losgegangen ist in Deutschland. Man sagt so im 18. Jahrhundert tatsächlich.
Aber das glaube ich.
Hat es seine Anfänge. Zum Beispiel gab es 1728 eine Art Musikjournal mit dem Titel Getreuer Musikmeister.
Cool.
Oder sowas wie den wöchentlichen musikalischen Zeitvertreib, was ich einen sehr guten Titel für Zeitung finde.
Super.
Ah, so der die Mai-Zeitung nennen.
Der wöchentliche musikalische.
Jacqueline's wöchentlicher musikalischer Zeitvertreib.
Schön.
Genau, also gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab es dann erst ein bisschen einen Anstieg. Also da hat sich das dann so ein bisschen etabliert, dass es so Musikblätter gab. Die sahen natürlich anders aus als die, die wir heute kennen. Das waren meistens Meinungen und Abhandlungen eines einzigen Mannes, eines Herausgebers. Friedrich Nietzsche hat auch viel über Musik geschrieben zum Beispiel. Auch jetzt nicht in Form von Plattenkritiken, aber Musik war ihm sehr, sehr wichtig.
Ja.
Da gibt es ja auch den berühmten Satz, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Und ich glaube, dem können wir beide zustimmen.
Absolut.
Oder?
Ich habe in meiner Masterarbeit ganz früh über Nietzsche als Musiker geschrieben.
Ja, genau. Er hat sich auch selbst versucht am Komponieren. Ja, genau. War auch ein großer Wagner-Fan und Freund erst.
Ja.
Wie war der Titel deiner Masterarbeit?
Ich kann da gar nicht mal reproduzieren gerade im Moment. Also ich habe über...
worum ging's?
Ich habe über Musik und Sprache bei Friedrich Nietzsche, Rolf-Dieter Brinkmann und Jim Morrison geschrieben. Mhm. Genau.
Genau, den Morrison hatte ich schon noch im Kopf, dass du gesagt hast, dass du darüber über seine Lyrik...
Genau. Also ich habe quasi verglichen, wie diese drei Skribenten... Musik und Sprache für sich genutzt haben, um Kunst zu schaffen.
Spannend.
Ja. Ja.
Ich habe letztens meine Masterarbeit wiedergefunden.
Ich muss meine auch mal wieder ausgraben.
Ich habe die irgendwo, ich dachte eigentlich, die ist verschollen. Ich habe das PDF wiedergefunden, das komplette. Und dann dachte ich mir, Mensch, das wäre eigentlich auch mal lustig. Vielleicht wird das auch mal eine Podcast-Folge, weil da können wir mal resümieren, Cora, was sich da getan hat in den letzten neun Jahren.
Dass wir beide unsere Masterarbeit vorstellen.
Ich meine, du bist ja auch noch in meiner Masterarbeit. Ja. Das ist das Allerbeste.
Ja, stimmt. Stimmt.
Da bin ich noch dran auf jeden Fall. Ich habe viele Ideen.
Sehr cool. Sehr gut. Ja.
In Deutschland hat sich dann der Musikjournalismus, wie wir ihn jetzt heute kennen, also das ist ja dann eher so Popmusikjournalismus, langsam in den 60er Jahren entwickelt. Und hat dann im Laufe der 70er sich so einen eigenen Sound, so einen eigenen Tonfall zugelegt, der sich ein bisschen vom klassischen Journalismus abgrenzt, weil Musikjournalismus ja auch heute irgendwie ein bisschen wilder, meinungsgefärbter, subjektiver oft ist. Und es wurde auch in Deutschland viel experimentiert. Da hat man sich Amerika zum Vorbild genommen. Da haben sich in den 70er Jahren der New Journalism und der Gonzo-Journalismus etabliert. Mhm. Und der Gonzo-Journalismus ist stark mit dem Namen Hunter S. Thompson in Verbindung.
Ja.
Der ja zum Beispiel ganz berühmt, kennen alle Fear and Loathing in Las Vegas geschrieben hat, wo es ja dann auch den Film mit Johnny Depp gab. Und diese Art von Journalismus ist halt ganz anders gewesen, weil es quasi die Wahrnehmung des Schreibenden, der Schreibenden irgendwie in den Vordergrund gestellt hat. Also das ist sehr emotional, sehr übertrieben, sehr subjektiv, sehr krass und damit ja eigentlich so ein ziemlicher Gegenentwurf zum klassischen Journalismus, der ja sehr auf neutrale Berichterstattung Wert legt. Und einer, der diesen Gonzo-Journalismus auch in der Musikwelt stark praktiziert hat, war eben Lester Bangs. Den habe ich ja vorher schon erwähnt. Der wurde 1948 in Kalifornien geboren und hat dann, wie wir alle, klassisch als Teenager angefangen, sich für Musik zu interessieren. Für die Beat Generation und auch für den berühmten Schriftsteller William S. Burroughs.
Ja.
Der sagt da ja bestimmt was, du bist ja etwas belesener als ich. Der hat auch ein bisschen eine schwierige Geschichte. Weißt du, was da passiert ist mit seiner Frau?
Hilf mir auf die Sprünge. Kann sein, dass ich was gelesen habe.
Der hat im Drogen- und Alkoholrausch
seine Frau umgebracht, richtig?
Genau, und weißt du warum? Die haben diese Wilhelm Tell Apfel vom Kopf schießt
genau.
Szene nachgestellt. Seine Frau war Joan Folmer Adams, hieß die. Mhm. Und die waren wohl beide im Rausch und haben gesagt, hey, jetzt stell dich jetzt da mal hin mit dem Apfel auf den Kopf und ich schieße mit der Knarre den Apfel vom Kopf. Und er hat halt dann nicht getroffen.
Mhm.
Und das finde ich, die Geschichte ist auch absoluter Irrsinn.
Total.
Das ist auch eine Frau, die eine Folge bei uns mal wert ist. Mhm. Und nur nebenbei, das Tötungsdelikt wurde dann vor Gericht als Unfall abgetan. Ja.
Also,
wilde Geschichte, mhm, tragische Geschichte. Mhm. Und der Lester Banks hat eben schon in den späten 60er Jahren angefangen, für so Untergrundmagazine, mhm, über Musik zu schreiben. Da ging das da gerade los und es brodelte an allen Ecken und Enden. Und da hat er zum Beispiel auch den ebenfalls Musikjournalisten und späteren Filmemacher Cameron Crowe getroffen. Und Cameron Crowe hat einen meiner absoluten Musiklieblingsfilme gemacht, der da heißt Almost Famous.
Okay, den habe ich noch nicht gesehen. Nein, den habe ich noch nicht gesehen.
Müssen wir anschauen, bevor ich ihn hier im Podcast spoiler. Mache ich jetzt nicht. Aber das ist mein absoluter Lieblingsfilm, weil da alles vorkommt, was ich mag. Toxisch gebrochene Rockstars, Groupies und Musikjournalisten.
Mhm. Ich schreibe mir das gleich mal auf.
In dem Film kommt Lester Banks auch vor. Der wurde damals gespielt von Philip Seymour Hoffman. Und ich muss sagen, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, war das für mich schon ein starker Auslöser. Der hat so eine Sehnsucht in mir geweckt. Ich habe da diese verschiedenen Figuren, Charaktertypen aus den goldenen 70s Rockmusik angeschaut, wie gerade schon erwähnt. Und ich wollte halt nie der Rockstar sein. Ich wollte auch nie das Groupie sein. Ich wollte halt der Musikjournalist, mhm, sein. Bewusst nicht gegendert.
Ja.
Weil es halt die Geschichte von Cameron Crowe so ein bisschen ist. Und genau, also der Film, den liebe ich.
Und aus dem Grund hast du dich quasi für die Musikjournalistin-Karriere entschieden, oder?
Naja, ich habe es versucht, ja. Also das hat halt das, was ich am liebsten mag, miteinander verbunden. Schreiben und Rockmusik.
Ja.
Ja, also in dem Film fährt er da, der sehr junge Musikjournalist quasi, mit 16 oder so ist er da, mit der Band dann im Tourbus mit und schreibt dann seine, ja, erste Titelstory fürs Rolling Stone Magazine und ist alles ganz aufregend und dramatisch natürlich, mhm, aber da dachte ich mir schon, wie geil ist denn das, triffst alle deine Rockstars, die, ja, du so im Kinderzimmer hängen hattest.
Also das ist schreiben. Ja, das ist ja eigentlich voll ballsy. Nee, das ist ein Scheißwort.
Gutsy,
genau.
Wir sagen doch immer Guts jetzt.
Ja, richtig,
Boys.
Genau.
Du hast es eingeführt,
ja,
übrigens.
Ja, ist richtig. Du müsstest nein.
Ich habe es aus meinem Skript auch einmal rausgestrichen, weil ich schon wieder Balls drin hatte. Ja. Dann so, na, nein, das sagen wir nicht.
Wir sagen das nicht. Wir sagen Gutsy, dass man das halt einfach macht. Also ich glaube, ich könnte es gar nicht irgendwelchen super famous Personen gegenübertreten und denen irgendwelche Fragen zum Stellen, weil ich das mir, ich glaube, ich könnte das gar nicht, könnte da gar nicht sprechen. Also,
ja, da wächst man rein. Es war schon aufregend, ist auch immer noch aufregend manchmal.
Mhm.
Schon viel weniger, aber du wächst ja rein, weil du kriegst ja am Anfang natürlich kleinere Acts und unbekanntere, ja, Bands und wirst halt dann irgendwie immer größer, weil ich das erste Mal meine erste Titelstory geschrieben habe, über Ghost war das damals. Mhm. Da habe ich den Tobias Forge in Berlin im Soho House fürs Interview getroffen. Das ist mit Pumpen schon gegangen.
Also, glaube ich, ja. Das glaube ich dir.
Jetzt war das nicht einmal so, dass ich den zu dem Zeitpunkt so toll gefunden habe, aber es war halt meine erste Titelstory und es,
ja,
war so, bist da in Berlin, gehst da alleine rein, sagst, hallo, ich bin die Jacqueline vom Classic Rock Magazine.
Mhm.
Wo ist er denn? Ich bin hier fürs Interview. Ich schreibe die Titelstory. Und ja, das war schon, muss man schon auch manchmal ein bisschen schauspielern, dass man cooler ist,
ja,
als man ist.
Und auf Augenhöhe irgendwie ist, ne?
Genau.
Ja.
Und nicht so dieses Fan-Ding rauslässt. Also da gab es schon manche Momente, wo ich innerlich mir gedacht habe, oh Gott.
Also ich bin da,
oh Gott.
Ich hatte so einen Moment bis jetzt nur einmal in meinem Leben. Ich bin ja relativ gechillt. Also ich kann vielen Musikidolen relativ auf Augenhöhe entgegentreten und bin da cool und so, und aber ich habe einen Moment gehabt bisher in meinem Leben, da habe ich den Bela B. kennengelernt. Und das war schlimm.
Echt jetzt?
Also, lieber Bela B., falls du das hörst, es war natürlich überhaupt nicht schlimm, aber ich habe nichts mehr sagen können.
Warst du so starstruck, oder?
Ich war
was?
Total, ich habe den Blut, also ich habe dann
jetzt?
Gemerkt, ich habe dann gemerkt, dass ich ihn angaff. Und dann habe ich, mich entfernen müssen. Der war auf einem Lucifer-Konzert in Hamburg.
Ach was, und das war erst vor kurzem.
Ja.
Oh, das ist ja witzig.
Und ich bin da gestanden. Ich habe versucht, irgendwie Konversation zu halten, aber es war so awkward für mich. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Und dann habe ich.
Warum jetzt auch gerade bei Bela B?
Weil der mein absoluter Jugendheld ist. Also nur
Ach,
eher,
really?
Nur eher als, also ich habe die jetzt ja noch eher kannt, als die Iron Maiden kannt habe.
Ach krass.
Und Bela B sowieso halt, der Vampir und so. Oh, totales Jugendidol oder Kindheitsidol.
Und da hat's ja die Sprache verschlagen.
Und dann steht der einfach neben mir und hat ein Lucifer-Shirt gekauft. What the?
Bist du da drauf? Nein, noch nicht.
Nein.
Wahrscheinlich. Schade.
Aber das war der einzige Moment bis jetzt, wo ich starstruck war. Davor mit Kollegen und so, Musikerkollegen, Musikerinnen, Kolleginnen, die irgendwie getroffen habe beim Schauspielen, da ist das relativ cool, aber da, das hat mich fertig gemacht.
Witzig. Weißt du, was witzig ist auch? Ich habe später noch ein Zitat von Bela B.
Ja, super. Geil. Daher, wie wir schon wieder zusammenarbeiten.
Das gibt's nicht. Bela B hat ja für mich überhaupt, also super Dude und so, aber ich habe nie Ärzte gehört und habe das nur immer von der Seitenlinie beobachtet. Deswegen hätte ich jetzt mit Bela B überhaupt kein Problem zu sprechen, weil der in meiner musikalischen Sozialisierung keine Rolle gespielt hat. So. Aber deswegen hat mich das jetzt so ein bisschen, ich dachte mir, was kommt jetzt? Wer kommt jetzt? Mit Bela B hätte ich nicht gerechnet. Finde ich, und das ist auch erst vor kurzem.
Ja,
war
und ich
hab, viel geiler.
Ich war so aufgeregt.
Mit 14.
Check. Ich war so aufgeregt oder, und ich habe so, ich habe das so, das hat so einen Nachgang gehabt, dass ich das Leuten, ich bin ja nie, eigentlich nie so, dass ich was doppelt erzähle, aber ich habe den Leuten das erzählt. Übrigens, ich habe einen Bela B getroffen. Und dann die so, ja, das hast du mir schon vor 2 Wochen erzählt.
Echt jetzt oder was?
Ja.
Das ist ja witzig. Ja, mir ist es jetzt erst zum ersten Mal erzählt.
Ja, das siehst, müssen wir uns öfters sehen.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr witzig. Es gefällt mir gut. Wo war man jetzt?
Bei Interviews führen mit berühmten Persönlichkeiten.
Genau. Und dann waren wir eigentlich bei Lester Bangs.
Aha,
der hat nämlich dann gleichzeitig fürs Rolling Stone Magazine geschrieben, fürs Scream Magazine in Detroit. Und so ein Ding vom Lester Bangs war halt schon, dass er gut verrissen hat, gell?
Mhm.
Also der hat Kick Out the Jams von MC5 hat der verrissen, das Debüt von Black Sabbath hat der verrissen, hat er gesagt, das ist einfach nur schlechte Cream-Imitation. Mhm. Der wurde dann auch bei Rolling Stone gefeuert, weil er zu gar über MusikerInnen geschrieben hat. Ich glaube, ausschlaggebend war dann am Ende eine besonders böse Kritik über Canned Heat. Es gibt da so ein Band, wo so ein bisschen die gesammelten Werke von Lester Bangs drin sind. Den habe ich auch immer gerne drin gelesen. Und jetzt so spontan kann ich mich eigentlich nur daran erinnern, dass er mal nette Sachen über The Guess Who gesagt hat. Ansonsten kann ich mich nur erinnern, dass er schon echt hart war, ist sehr unterhaltsam zu lesen. Ich erinnere mich daran, dass er mit Lou Reed von The Velvet Underground, die sich öfter getroffen haben und so eine Hassliebe hatten, das waren richtige Streitgespräche, das waren Gespräche wie ein Boxring. Also wirklich witzig zu lesen einfach. Da hat sich was gerührt.
Super.
Da hatten auch Autoren echt noch so eine eigene Stimme und eine ganz eigene Meinung. Heutzutage ist es bei manchen Magazinen oft ein bisschen verwässert, weil sich Magazine heute sehr schwer über Wasser halten können und man halt dann auch auf Anzeigenkunden angewiesen ist. Und natürlich pisst du deinen Anzeigenkunden nicht ans Bein, indem du sie jetzt da verreißt oder so.
Ja.
Das handeln manche Magazine ein bisschen idealistischer als andere und finden da irgendwie einen guten Mittelweg, würde ich sagen. Und Cora, du warst ja schon mal auf dem Titelbild.
Das stimmt, ja.
Du warst auf dem Titelbild vom Death Forever.
Ja.
Wie hat sich das für dich angefühlt?
Ziemlich mächtig.
Oder?
Ja, ziemlich geil. Ich muss sagen, ich bin ja nicht die Einzige auf diesem Titelbild.
Ja,
es sind ja noch 4 Männer um mich herum.
Nämlich die Männer von
Atlantic Codex.
Ja, und bei welchem Album war das?
Das war quasi das letzte Album, Cross of Empire. Genau. Das war.
Hast du das dir aufgespart?
Wie aufgespart?
Das Cover?
Ich heb alles auf. Ich heb alle, ja. Ich heb alles, was, wo ich drin bin, wo ich drauf bin. Ich habe ein Archiv zu Hause. Ich habe von vor über 10 Jahren noch Artikel, alte Reviews von der ersten NTP-Scheibe.
Schön. Ja. Ja, das muss man auch machen.
Ja.
Bei mir fliegt es irgendwie so rum und ab und zu finde ich mal wieder in irgendeiner Ecke, was ich denke, ach, das sollte ich eigentlich archivieren. Und dann hängt es wieder irgendwo rum. Aber es ist schon krass, ja, auf dem Titel zu sein,
ja,
oder?
Ja, das ist schon ganz cool. Irgendwie so ein Meilenstein.
Ja.
So persönlicher. Ich glaube, ich habe damals als kleine Teenager-Coralie damals schon mir das gewünscht, dass ich das mal schaffe, auf einem namhaften Metal-Magazin auf dem Titelbild zu sein, ja.
Krass. Ja, so für so Rock- und Metal-Nerds, wie wir sie ja durchaus sind, hatten und haben sie auch immer noch, weil wir es so gewohnt sind, so Magazine ist schon
wichtig.
Das hat auch so eine gewisse Deutungshoheit. Das ist was. Das sind Namen, die kennt man. Das ist krass, wenn du allein wenn du ein Rezi-Metalhammer oder so hast, dann ist es doch was, wo man sagt, boah.
Und das ist eine Szene bildend.
Ja.
Also so aus der Szene, wo ich jetzt herkomme, ist vor allem ist der Forever total wichtig. Da kennt jeder jeden auch.
Ja.
Und ungefähr die halbe Szene schreibt fürs Death Forever auch und so. Ebenso wie's Rockhard. Und
da habe ich mich auch mal beworben.
Mhm.
Der Götz wollte mich nicht. Aber Götz, keine bad feelings, alles gut. Bin dann beim Magazin gelandet, das besser zu mir gepasst hat, musikalisch. Aber das weiß ich noch. Das hat ihm nicht taugt, was ich ihm da.
Ich habe mich nach dem Abi beim Metalhammer beworben für Praktikum.
Ich habe mich auch mal beim Metalhammer für Praktikum beworben.
Ja, echt?
Mhm, was ist bei dir passiert?
Ich habe Absage gekriegt.
Ah ja. Mich hätten es eingeladen nach Berlin.
Ich war auch in Berlin.
Ich habe das dann schon abgesagt, weil ich mir dachte, ich probiere jetzt mal was Ordentliches. Ich mache ein Praktikum beim Krones.
Was? Geil.
Ich habe mal so einen kurzen Moment in meinem Leben, wo ich dachte, ich muss jetzt was Anständiges werden. Es war ganz schlimm. Und dann habe ich das Praktikum beim Classic Rock gemacht.
Aber schau, super, das ist doch eigentlich voll die Erkenntnis, oder?
Ja, das war eine harte Erkenntnis. Ich weiß nicht, ich habe nach dem ersten Tag heulend meinen Vater angerufen und habe gesagt, wenn das die Arbeitswelt ist, möchte ich davon kein Teil sein. Es ist jetzt ja doch nicht so mein anderes. Weißt du, mal ein bisschen zusammen, so, na, das ist ja furchtbar. Ach, du warst in Berlin?
Ja, ich war in Berlin. Ich habe mit dem Dings, der bei...
Sebastian Kessler.
Nee.
Beim Leim?
Leim. Genau.
Christoph.
Christoph Leim, mit dem habe ich Interview geführt.
Ach was.
Und das ist schon so lang her und ich war so aufgeregt.
Nach dem Abi ist so aufregend.
Ja, voll. Und ich kann mich erinnern, er hat mich nach meine 5 Lieblingsalben gefragt. Und so wie ich jetzt halt immer nur bei dir rumstottert, wenn du mir sowas fragst. Mir ist dann schon ein paar eingefallen. Aber ich weiß nicht mehr was. Ich habe dann random, glaube ich, irgendwas gesagt. Aber ich bin ja da immer so ganz, wenn mir da die Pistole auf die Brust gehalten wird, da sage ich ja dann meistens irgendeinen Scheiß dann noch dazu. Ne?
Ja.
Unüberlegt dann noch irgendwie.
Kennt man. Und da ist ja auch der Druck so groß in dieser Nerdwelt.
Total.
Weil wenn du hast ja dann ständig das Gefühl, du weißt was nicht. Oder
ja, genau.
Bei mir ist dann auch oft so bei Sachen, da wo ich eigentlich mir sicher bin, traue ich mich dann.
Das nicht sagen.
Hinterfrage ich dann so und denke mir, ah, das stimmt bestimmt nicht. Scheiße.
Genau.
Stell dir vor, du sagst jetzt die falsche Jahreszahl von der Power Age oder sowas.
Ja, genau. Völlig scheißegal. Aber man macht sie halt einfach den größten Kopf. Ne?
Ja, weil das ist Generde halt.
Ja, voll.
Ja. Ach, witzig. Also hättest du auch mal Interesse gehabt an sowas?
Ja, durchaus. Ich hab für so Internetmagazine kurze Zeit Reviews geschrieben. Aber mir war das Review-Schreiben, mir hat es dann irgendwie nicht so taugt, weil ich ein Problem damit hatte, Musik in Worte zu fassen.
Ja, verstehe ich.
Mhm.
Also Reviews schreiben ist auch nicht so meine Lieblingsbeschäftigung tatsächlich. Ja. Erstens, je älter ich werde tatsächlich, desto weniger, also ich urteile für mich privat die ganze Zeit über Musik, aber desto weniger mag ich so Urteile fällen.
Genau, das ist das Nächste.
Und es ist, also ich mache gern Interviews.
Mhm.
ich bespreche auch viele Platten. Ich habe schon elendig viele Platten in meinem Leben besprochen. Und ich habe auch mal wieder Phasen, da macht es mir Spaß. Aber manchmal denke ich mir, also oh. Also kann ich verstehen, dass da muss man Bock drauf haben.
Genau.
Ja. Und ich habe auch nie was verrissen. Einmal wollte ich, da durfte ich nicht.
Warum durftest du da nicht?
Ganz furchtbare Virgin-Stilplatte. Und es war nicht einmal böse, aber das war einfach nicht gut. Das war vor ein paar Jahren und ich meine, die musste ich dann auch nicht super toll besprechen, aber ich konnte halt nicht ganz meine Meinung sagen. Und das fand ich grausam. Das war so ein schlecht programmierter Drumcomputer und dann hat der da drüber gejodelt und der sagt, Kreuzkruzifix. Da haben mir die Ohren geklirrt. Ohne Witz, das hat mir in der Seele wehgetan. Durfte ich dann so nicht schreiben.
Oh.
Ansonsten hatte ich ja das Glück, dass ich eigentlich, schauen ja so Magazine schon, dass jede und jeder ein bisschen so nach seiner Fasson und nach seinen Spezialgebieten versorgt wird mit Themen, weil du willst ja die Beste oder den besten Mann für das Thema haben, wo sich am besten ausgekannt wird. Und deswegen gab es so Situationen relativ selten, dass ich wirklich so mal zähneknirschend irgendwas schreiben musste, was ich eigentlich nicht ganz so schreiben wollte.
Mhm.
Aber es gab's auch. Und das hat mich, auch wenn es nur ein, zweimal war, also das hat mich schwer getroffen in meinem Idealismus, weil ich mir dachte, ja,
das glaube ich. Das glaube ich voll.
Mag jetzt da nicht reinlügen.
Ja. Ja.
Wie gesagt, ist ganz selten vorgekommen, aber die paar Mal, da hat's mich in meiner Sturm- und Drangphase, da war ich kurz vor der Kündigung.
Mhm.
Habe ich aber nicht gemacht.
Aber ich verstehe es. Also ich verstehe es voll, dass ihm das da völlig zuwider ist. Das hat ja so diesen
Werbeblatt-Geschmackel,
genau. Gell? Ja.
Und wenn's, und da bin ich sehr empfindlich.
Mhm.
Und ich glaube auch, wenn man das übertreibt, das merken die LeserInnen. Weil die,
voll.
Das Publikum ist manchmal, es gibt fast, da denkt man, das Publikum ist blöder als man denkt. Blöd, nett gemeint im Sinne von, achtet halt einfach nicht so auf, zum Beispiel beim Live-Spielen ist mir oft aufgefallen, dass ich mir dachte, boah, leck, da haben wir uns jetzt aber verhauen. Und das Publikum so, na, ist uns gerade aufgefallen. Ich so, ja, Gott sei Dank. Aber ich glaube, bei so einer Leserschaft, die ja sehr streng auch sein kann teilweise, dass man sich da schon die Waage gut halten muss, weil die merken, wenn es abgekartet
ja,
ist.
Ja, ja, voll. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass der Journalismus immer ein schlauer Journalismus ist. Also, dass man quasi ja intellektuell die LeserInnen erfordert, finde ich, weil das ist auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel in Metal Hammer nicht mehr so gern lese oder eigentlich nicht gern lese, weil es einfach die Bild des Metal ist so. Und und dann aber.
Ja, ist ja auch beim selben Verlag.
Ja, genau. Exakt.
Also habe ich schon lange nicht mehr gelesen, kann ich jetzt auch, möchte ich gar nicht so draufhauen oder
nee.
So, aber es muss in irgendeiner Weise spannend sein.
Ja.
Also es ist weder so, dass du nur. Also, weil sonst kann ich einen Pressetext abdrucken.
Mhm.
Es ist weder so, dass, also die Informationen müssen sauber sein, aber es muss unterhalten.
Mhm.
Ob es jetzt interessant, lustig, intellektuell unterhaltend ist, aber es ist ein Unterhaltungsdokument.
Ja.
Es muss mich unterhalten. Weil wenn es nur Informationen oder nur Plattitüden sind, dann kann ich es mir sparen.
Ja. Was sind so die Themen so aus deinem beruflichen Nähkästchen geplaudert, die deiner Erfahrung nach am juiciesten sind, die einfach viele, viele LeserInnen catchen.
Also wenn ich gegendert habe.
Ja, wirklich?
Habe ich Hassbriefe bekommen?
Nein.
Ja, ja. Mein Gott.
Alter.
Also da habe ich halt mal in einem Heft zwei Gendersternchen, weil mir keine elegantere Umformulierung eingefallen ist. Und dann kannst du da aber damit rechnen, dass Hans-Jochen, Jürgen, Michael und so weiter um die Ecke kommen und einmal damit drohen, dass sie ihr Abo kündigen.
Nein.
Wenn das so weitergeht,
sich so Bahn bricht.
Ja, ich habe aber auch sehr viele nette Leserbriefe bekommen tatsächlich, die gesagt haben, also die habe ich mir auch aufgespart, weil mich das schon ein bisschen berührt hat. Nicht mal so sehr mein Ego gestreichelt, sondern es hat mich einfach berührt, weil ich da das Gefühl hatte, das, was mir wichtig ist, kommt rüber. Sowas wie, dass man merkt, dass ich mir besondere Interviewfragen ausdenke, dass ich irgendwie einen guten Draht zu den KünstlerInnen habe, dass man irgendwie merkt, dass ich die Geschichten schön drumherum baue, dass meine Sprache ihnen gut gefällt und so. Also das gab's schon.
Mm.
Das hat mich immer sehr gefreut tatsächlich.
Ja, ja.
Das war immer so, da dachte ich mir, oh Gott, das ist so schön.
Dafür ist wert, ne? Also das ist ja so viel wert, wenn man einfach Feedback kriegt für das,
ja.
was man macht.
Ja. Also ich hätte es natürlich auch ohne Feedback genauso, weil das mein Herz und meine Seele ist. Aber das ist natürlich schön, wenn du dich ab und zu mal in dem, was du machst, verstanden fühlst.
Voll.
Und
das ist so wichtig.
Ja, total.
Voll.
Also es ist wirklich das.
Ich finde es ja cool, dass es Leute gibt, die Leserbriefe schreiben. Ich würde das niemals machen.
Wäre mir auch viel zu viel Aufwand. Es gibt auch wirklich aber welche, wo du sagst, es wäre jetzt einmal gut, wenn du jetzt mal keinen Leserbrief schreibst, weil du schreibst jedes Mal irgendeinen Stuss.
Das sind dann und so die überhaupt nichts zu tun haben, ne?
Die überhaupt nichts, die wo dann eine eigene Zeitschrift im Leserbrief schreibt. Das gibt's schon auch, wo du denkst, ja, okay, komm runter. Aber zurück zum Thema.
Ja.
Lester Banks ist mit nur 33 Jahren gestorben.
Oha.
Im Jahr 1982 hat er mehrere Substanzen kombiniert, um einen grippalen Infekt selbst zu behandeln. Und ist dann an einer Überdosis gestorben.
Okay.
Aber war eine wichtige und auch polemische Figur. Und nach solchen amerikanischen Vorbildern hat sich dann auch in Deutschland so ein Popmusikjournalismus rausgebildet. Und da gab es dann das Magazin Hit oder das Sounds Magazin, das 1966 gegründet wurde. Die erste Ausgabe von der Bravo ist 1956 schon erschienen. Es war ja das Jugendmagazin schlechthin. Ja.
Gibt es die noch?
Sehr viel Musik stattgefunden hat. Ich glaube, die Bravo gibt's noch. Die erste Ausgabe vom Rolling Stone hat man mal 1981 versucht und dann hat man es 94 nochmal gemacht und das hat dann gefruchtet. Und der Metal Hammer zum Beispiel gibt's in Deutschland seit 1983.
Mhm.
Genauso wie es Rockhard, das Visions, für das schreibe ich aktuell ja auch nebenher, gibt's seit 89. Das Rocks Magazin, für das schreibe ich auch aktuell, gibt es seit 2007, also recht spät. Und die deutsche Ausgabe des Classic Rock, wo ich eben lange fest angestellt war, das gibt es seit 2010, auch sehr spät.
Mhm.
Genau, also es gibt auch jetzt immer noch, finde ich, extrem viele Musikmagazine am Kiosk dafür, dass es der Printbranche ja wirklich schlecht geht, wo ich mir immer denke, wie macht's denn ihr das?
Aber super, also es ist richtig gut, dass das noch so ist.
Also ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, aus den letzten 50 Jahren alle Musikredakteurinnen und Journalistinnen herauszusuchen aus diesen Magazinen. Aber ich kann auch so behaupten, und diese Behauptung ist auch wahr, dass das Verhältnis zwischen männlich und nicht männlich recht eindeutig im Ungleichgewicht ist. Es gab allerdings eine Frau aus Bayern, die zu dieser goldenen Zeit gut mitgemischt hat im Musikjournalismus.
Ja.
Über diese Frau bin ich jetzt vor wenigen Tagen zum zweiten Mal in meinem Leben gestolpert. Als ich eigentlich, habe ich ja schon gesagt, über andere Frau für diesen Podcast recherchieren wollte. Weil ich habe irgendwann in irgendeiner Folge im letzten Jahr mal gesagt, du musst der Schreck von irgendwem sein. Und dann dachte ich, das wäre doch eigentlich ein gutes Motto für 2026.
Voll.
Und dann wollte ich eine Frau besprechen, die ein bisschen ein Schreck sein kann. Und dann wollte ich über Nina Hagen sprechen.
Mhm.
Dann habe ich mich da so durchgeklickt und bin auf so eine Talkrunde aus dem Jahr 1979 gestoßen. Das ist im ORF gelaufen. Das hieß Club 2. Das war sehr beliebt. Die Leute haben hineingeraucht in ihren Schlund
super
wie die Irren. Und es ist wirklich so 1,5 Stunden völlig laissez-faire-mäßiger Talk. Und da ist halt Nina Hagen dabei. Und diese Talkrunde war besonders skandalträchtig, weil sie an irgendeinem Punkt dann Masturbation vorführt.
Mhm. In der Talkrunde?
Ja, also nicht
anleitet.
Natürlich nicht nackt, aber so halt andeutet, wie es funktioniert. Und das hat den ganzen deutschsprachigen Fernsehraum in Aufruhr versetzt. Also so ein Riesenskandal, der Talkmaster wurde dann auch abgesetzt.
Nein.
Und so. Es war ein Riesending.
Okay.
Und da sitzt noch eine andere Frau, die übrigens sehr oft unterbrochen wird von den Männern. Die redet da so über die Jugendkultur. Das ist auch das Thema der Talksendung. Und ich dachte, dann lese ich da unten in der YouTube-Beschreibung den Namen von der Frau. Und dann dachte ich mir so, die kenne ich doch. Weil über die bin ich schon mal gestolpert vor Jahren, habe mir eine geistige Notiz gemacht, habe mir dann sogar eins ihrer Bücher gekauft, habe es auch gelesen und dann diese geistige Notiz und die Frau wieder vergessen. Gott sei Dank ist sie mir nochmal untergekommen, weil ich es sehr spannend finde. Der Name dieser Frau ist Ingeborg Schober.
Okay, sagt mir überhaupt nichts. Aber jetzt bin ich umso gespannter.
Weil ich glaube, dass niemand, auch der oder die unsere Sendung hört, inklusive mir, die Frau kennt.
Mhm.
Deswegen stellt sich es auch ein bisschen schwer heraus, da Informationen über die Ingeborg Schober zu finden. deswegen haben wir jetzt auch schon ein bisschen über Musikjournalismus im Allgemeinen gesprochen, quasi, um da so ein großes Ganzes irgendwie draus zu basteln und zu stricken. Mhm. Mal kurz die Fakten, die ich zu ihr gefunden habe. Die Ingeborg Schober wurde 1947 in Sonthofen, das ist im Allgäu, geboren. Die hat dann Abitur gemacht und danach in München eine Lehre in einem Buchhandel gemacht. So steht es in ihrem Buch geschrieben, das da heißt Tanz der Lemminge. Das ist im Jahr 1979 erschienen und das ist so eine, also es geht da im Grunde so um die ganze Szene um Amondyl 2 rum. Mhm. Diese ganze Jugendkultur in den 60er Jahren. Das beschreibt sie da. Sie war dann damals auch irgendwie schon ganz jung Mitglied der sogenannten Humanistischen Union. Die wurde 1961 in München gegründet. Das war so eine Bürgerrechtsvereinigung, die sich eingesetzt hat für Informationsfreiheit, für direkte Demokratie, für die strikte Trennung von Religion und Staat. Es zieht sie also schon früh nach München, die Großstadt, wo das Leben und die Musikszene so pulsiert. Wir sind quasi ja jetzt eigentlich schon wieder an einem Ort und in einer Zeit, wo wir zum Beispiel schon in unserer Folge über Uschi Obermeier gesprochen haben. Das ist ja genau München, Ende der 60er Jahre. Was sie und viele andere damals an der Musik so angezogen hat, das erklärt sie auch zum Beispiel in diesem Buch. Sie schreibt da zum Beispiel, wo sie München so ein bisschen beschreibt und diesen Geisteszustand, den viele junge Menschen damals hatten. Und dann war da noch die Popmusik. Auch wenn wir die Texte der Rolling Stones, Beatles, der Animals und Kings nicht richtig verstanden, wir wussten, um was es ging. Es ging um uns, um unsere Probleme. Es war unsere Sprache, unsere Musik. Sie hatte damals keine Kohle. Sie erzählt, wie sie da zum Beispiel in dieser Buchhandlung als Lehrlingsmadel, wie wir in Bayern sagen würden, 180 Mark verdient hat. Mhm. Und aber ihr 4 Quadratmeter großes Zimmer in so einem Jugendheim von der Arbeiterwohlfahrt im Monat 189 Mark Miete gekostet hat.
Oha.
So ein kleiner erster Wendepunkt, der kommt dann 67. Das ist ungefähr zur selben Zeit, als das große Monterey Pop Festival stattgefunden hat in den Staaten. Da erhält sie nämlich ein Stipendium. Sie hat nämlich bei einem Berliner Drehbuchwettbewerb mit ihrem Exposé für einen Kurzfilm gewonnen und hat da dann eine Geldsumme geschenkt bekommen. Und mit dieser Geldsumme hat sie sich ihre erste eigene Schreibmaschine finanziert und einen Trip in die Stadt ihrer Träume. Sie reist dann Ende der 60er quasi für 2 Wochen nach London und erlebt dort diese Musikszene und den Lifestyle und auch eine da schon florierende Poppresse. Da gab es ja schon dann Musikmagazine wie den Melody Maker, den kennt man vielleicht. Und das waren nur 2 Wochen, aber es hat sie total geprägt. Sie kam dann irgendwie als bunter Hippie mit den neuesten Platten unterm Arm zurück und war so richtig ja drin in dieser Popkulturwelt.
Ja, ja, ja.
Zu dieser Zeit, also so 67, fängt sie dann auch schon an, für die Zeitschrift Hit, hieß sie damals, ab und zu denen mal so ein Schriftstück unterzujubeln über Popmusik. Und das fand ich so spannend, weil sie in diesem Buch Tanz der Lemminge halt schon damals von diesen ausbeuterischen Strukturen im Business erzählt.
Ja.
Sie schreibt, während man sich gegen die Ausbeutung der Arbeiter durch die Konzerne zur Wehr setzte, wurde man mit der Verlockung selbst an der Verbreitung der Gegenkultur mitzuarbeiten nicht minder ausgebeutet. Was ich sehr spannend finde, weil das meiner Meinung nach bis heute ein Riesending ist im Musikjournalismus,
also,
dass du durch diesen Traumberuf ausgebeutet wirst.
Als Musikjournalist.
Ja.
Ja. Ja.
Weil dafür, also vielleicht habe ich jetzt auch mit den Falschen gesprochen und vielleicht habe ich auch extrem wenig verdient, aber ich kann euch sagen, reich wird man da nicht.
Also ich glaube, alles, was in Richtung Popkultur geht, außer du bist Plattenboss bei irgendeinem Major, ist eine Sache, wo du nicht reich wirst. Das ist leider
einfach
so.
Ja, das ist auch eine Sache, die oft unfair läuft, weil du eben Leute hast, die aus Idealismusgründen anfangen, die da ihr Hobby zum Beruf machen. Und dann sagst du halt, mei, wenn du es für das Geld nicht machst, hinter dir stehen 100 andere, die es für das Geld machen, also friss oder stirb.
Ja, ja.
Also dieser friss oder stirb Vibe ist auch im Musikjournalismus ganz, ganz groß.
Ich glaube überhaupt im Kulturbereich, im popkulturellen Bereich. Also ich kenne es ja aus der Musikszene.
Also ich kann euch jetzt mal verraten, ich hatte ja das große Glück, dass ich wirklich 7 Jahre fest angestellt war.
Mhm.
Das war ja ein Volltreffer, das gibt's eigentlich fast nicht mehr.
Mhm.
Also, dass du eine Festanstellung als Musik, Rockmusikredakteurin, Journalistin kriegst, ja. Das war wirklich, da hatte ich ein Riesenglück, dass ich das überhaupt für ein paar Jahre hatte. Weil wenn du dir jetzt anschaust, jetzt als Freelancerin, ich meine, ich mache das halt noch, weil ich es gern mache und weil ich will, dass mein Name noch dasteht, kriegst für Plattenkritik 10 bis 15 Euro.
Ja, ich finde, da fängt es hinsetzen oft gar nicht.
Genau.
Das rentiert sich gar nicht.
Das machst du, weil es ein Hobby
genau,
ist.
Genau, das
machst du, weil es Herzblut ist. Ja. Ich meine, du musst das Album ja schon mal mindestens einmal, und eigentlich reicht einmal nicht, aber wenn du es jetzt effizient machst, musst du das Album mindestens einmal aufmerksam durchhören. Mhm. Das sind 40 Minuten.
Mhm.
Und dann musst du dir ja Gedanken machen und was dazu schreiben.
Das ist mindestens eine Stunde.
Und das ist unrealistisch.
Genau.
Aber ab und zu, wenn ich keine Zeit habe oder so, dann ist es eine Stunde. Mhm. Das ist das Minimum.
Ja.
Also das ist schon wild. Für Interviews gibt's ein bisschen mehr, aber so viel könnte ich gar nicht schreiben im Monat, dass ich mir davon was zu essen kaufen könnte.
Es ist krass.
Ja.
Ich wusste es nicht so. Also ich bin ja da nicht so drin. Ich wusste nicht, dass das so heftig ist.
Das machst schon bloß, weil du es gerne machst. Also,
und da musst du es wirklich, wirklich gern machen wollen. Ja. Ne?
Ja, wie gesagt, die meisten Freelancer machen das ja auch nur deswegen noch. So ein bisschen. Ein, zwei Plattenkritiken und vielleicht zwei Interviews im Monat, damit man es halt noch macht, weil du halt deine Leidenschaft auslebst.
Ja.
Aber für 10 Euro stehe ich sonst nicht auf.
Mhm.
Und es war früher wohl einfach auch schon so. Sie wohnt da in diesem Wohnheim und da gab es dann schon Probleme, weil viele der MitbewohnerInnen ihre hässliche, schrille Musik, so beschreibt sie selber, nicht mochten. Also sie hat da ganz viel Cream und Pink Floyd und so Zeug halt gehört.
Ja.
Und das kam scheinbar nicht so gut an. Sie jobbt dann auch zwischendurch als Aushilfsschneiderin in der einer Boutique namens Daisy und war eben zu dieser Zeit auch besonders fasziniert von der Krautrock-Szene. Amundyl 2 haben wir schon gesagt, über die haben wir auch schon im Zuge von der Uschi Obermeier gesprochen. Es hätte mich ja interessiert, ob die zwei sich mal getroffen haben.
Mm.
Ich habe nämlich irgendwie in ihrem Buch einen Satz über die Uschi Obermeier gefunden und der war jetzt...
Was sagt's dann? Das interessiert mich jetzt.
Ja, ist irgendwie so... Sie redet halt über die ganzen Vorkommnisse international, war ja politisch und gesellschaftlich extrem viel los und auch halt, was im Land so war mit der Studentenbewegung und bla bla bla. Und dann hat sie irgendwie so nach dem Motto Einsatz, die Kommune 1 ist ja dann auch so verfallen, nachdem Rainer Langhans das Topmodel Uschi Obermeier zu sich holte.
Okay.
Also war dann schon auch so...
Genau das, worüber wir geredet haben damals.
Genau. Also das hat sie schon auch jetzt irgendwie so eingeordnet.
Ja.
Als Journalistin und Autorin hat sie sich für diese Bands sehr interessiert, für die Szene, und hat dann eben auch das Buch Tanz der Lemminge, wo eben auch viel über ihr eigenes Leben drinsteht, 79 rausgebracht. Da gibt's echt ein paar interessante Geschichten. Sie hat sich dann zum Beispiel mit Christine McVie, später dann bei Fleetwood Mac, angefreundet.
Mhm.
Ihren ersten Joint hat sie in ihrem Wohnheimzimmer mit Stan Webb geraucht. Sie musste dann aus dem Zimmer raus und hat dann eine WG gegründet. Und das fand ich auch so geil. Die Anzeige, die die in der Münchner Abendzeitung geschaltet haben, lautete folgendermaßen. Das würde ich gern heute mal versuchen, ob sich da jemand meldet in München. Pass auf. Highlife müder Millionär mit Haus und Garten in zentraler Lage, für originelle, geldarme, obdachlose Clique mit Zukunft gesucht. Geil, oder?
Hammermäßig.
Da hat sich niemand gemeldet.
Da hat sich niemand drauf gemeldet.
Da hat sich tatsächlich niemand drauf gemeldet.
Mensch.
Ist dann auch so, dass die, mit denen sie eigentlich zusammenziehen wollte, die machen dann einen Rückzieher. Und sie fliegt dann nochmal nach London, wo sie dann irgendwie versehentlich und mit damals noch extrem gebrochenem Englisch Interview mit Jim Morrison gehabt hat. Also sie schreibt das so versehentlich.
Versehentlich.
War dann aber super. Ja, sie ist da irgendwie so reingerutscht.
Geil.
Landet dann am Schluss in einer WG am Goetheplatz in München. Drei Zimmer, Küche, Bad.
Mhm.
330 Mark Miete.
Okay.
Das waren noch Zeiten.
Das waren echt nur Zeiten.
Da kriegst du halt nichts mehr.
Puh.
Ich habe mal 2 Jahre in München in einem 10 Quadratmeter WG-Zimmer im Glossschirmviertel gewohnt.
Mhm. Wie viel hast du gezahlt?
490, und das war richtig günstig.
Mhm.
Da habe ich mich richtig gefreut. Heute zahlst du in München ja für so 18 Quadratmeter WG-Zimmer 980 Euro oder Tausender.
Ja.
Also das ist wirklich irre.
Ja, das ist nur noch krass.
So diese Aufzeichnungen von der Ingeborg Schober, die lesen sich wie so ein Kaleidoskop aus Zeitgeschichte, Musikhistorie, persönliche Erfahrungen, Popkultur.
Mhm.
In Deutschland ist sie tatsächlich die erste Frau, die über Popmusik schrieb und berichtete. Das Thema war anfangs noch recht nischig, im Print auch ein großes Experiment. Man musste sich erst noch so seinen Platz suchen. Es war auch neu, dass man über Popmusik geschrieben hat, weil das früher diese Unterscheidung zwischen Hoch- und Popkultur sehr viel strenger war.
Ja.
Und Popkultur da eigentlich in gesellschaftlichen Diskussionen und so lange überhaupt keinen Platz hatte. Bis aber dann aufgrund auch, wie krass diese Jugendbewegung war, sich langsam auch nicht mehr leugnen ließe, dass das einen ziemlichen Stellenwert gesellschaftlich hat und auch politisch. Sie hat sich halt dann so freiberuflich durchgeboxt. Also sie hat für The Sounds geschrieben, das habe ich ja vorher schon erwähnt. Später dann auch für den Musikexpress, für den Sternfokus, fürs Feuilleton der SZ.
Mhm.
War außerdem Teil von so einer Reihe, die hieß Rock Sessions vom Rowohlt Verlag und war so halt eine Mitbegründerin, eine Urmutter des Popmusikjournalismus in der Bundesrepublik Deutschland.
Wow.
Und keiner kennt sie.
Keiner kennt sie. Wieder mal.
Und sie hat dann auch weitergemacht. Sie wurde dann auch Radiomoderatorin. Also sie hat dann bis 83 den Club 16 moderiert. Das war quasi die Rockmusiksendung vom Bayerischen Rundfunk.
Mhm.
Danach bis in die 90er Jahre Sendungen wie Rocklock auf Bayern 2 und Bayern 3. Hat da echt viele Stars getroffen und viel Musik rausgezogen und sich echt auch in einer männerdominierten Branche durchgesetzt.
Ja.
Also sie hat echt irgendwie mit den Sparks gesprochen, mit Sting, wo den noch keiner kannte, mit Kraftwerk, mit Jim Morrison. Sie hat über Queen, über Kate Bush, also sie hat eigentlich echt über fast alle geschrieben, hat auch ein ganz großes Herz für die New Wave mit Kraftwerk und sowas.
Mhm.
Und ihr Stil war deutlich weniger gonzo als jetzt ihre Kollegen aus Amerika. Aber schon auch so eine subjektive Ebene mit drin, die sie auch immer recht reflektiert hat.
Ja.
Aber sie war halt sehr analytisch und sehr kontextuell. Und hat sich dann durch ihr, also einerseits durch ihre einwandfreie Arbeit, aber auch durch ihr Selbstbewusstsein, das sie wahrscheinlich gebraucht hat, hat sich dann echt einen Namen in der Münchner Szene gemacht.
Also ich glaube, du brauchst safe Selbstbewusstsein, um dich von Anfang an als meistens einzige Frau in so einem Business behaupten zu können. Also wie viel Guts muss man da haben? Da einfach so seinen Stiefel durchzuziehen. Das finde ich, find ich richtig cool.
Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, du wirst am Anfang nicht ernst genommen. War bei mir auch so.
Mhm.
Ich hatte ja zwei Flaws im Rockmusikjournalismus. Ich war Frau und ich war jung. Also ich hatte zwei Fehler, sage ich jetzt mal plakativ, wo man ja sagt, naja, woher sollst du jetzt? Da warst du noch gar nicht auf der Welt.
Ja.
Der Klassiker und eine Frau bist du auch. Und da musste ich echt... Also bei mir hat es echt gedauert, bis das dann, es hat dann umgeschlagen.
Und was
dann
war der?
Dann haben wir wieder diesen Exotinnen-Status, dieses, oh, die Jacqueline Flossmann, das fällt dann natürlich auf. Und dann fällt auch auf, dass die plötzlich alle großen Interviews macht und die Titelstories schreibt und so. Und das hat man dann auch gemerkt, dass sich dann schon auch akzeptiert wurde. Aber am Anfang, das war für echt zart.
Das glaube ich da sofort.
Also was war ich da, 27 oder so?
Und du hast das, sag mal nochmal, du hast als Praktikantin angefangen, oder? Oder hast du?
Ja, aber das waren nur 4 Wochen.
Ja.
Und dann direkt 2 Jahre Volontariat.
Ja, ja.
Und ich habe ja schon als Volontärin meine erste Titelstory schreiben dürfen. Ja, also diese ganzen alten Männer rundherum auch im Business, die ja an eben die Plattenboss, die Manager, die Promoter, das sind alles alte Herren, die dich irgendwie teils sexualisieren, teils nicht ernst nehmen.
Belächeln.
Belächeln, genau, das gab es ganz viel und das hat echt ein bisschen gedauert, dass man mich da aufgenommen
hat. Und gab es einen bestimmten Moment, wo du sagen kannst, das hat es endgültig irgendwie kapieren lassen, die Leute, dass du...
Nee, ich glaube, das hat sich echt so eingeschlichen. Also ich meine, ich bin nicht so richtig im Guten mit meinen ehemaligen Arbeitgebern auseinandergegangen, aber so sehr ich mich auch oft über die geärgert habe und so sehr die mich auch oft mal belächelt haben und als kleines Mädchen behandelt haben, so muss man doch auch sagen, haben sie mir sehr früh sehr große Themen zugetraut.
Ja.
Auch ein bisschen aus Whitecore Andradova, glaube ich, Gründen, aber schon auch, also man hat es mir dann innerhalb der Redaktion einfach zugetraut. Und das hat man dann einfach gemerkt, je mehr große Namen du dann irgendwann auf der Platte hast, desto mehr denken sich die Leute, ja, okay.
Ja,
und
voll.
Ich habe es dann auch in den Interviews gemerkt, weil viele Leute, die schon viele Interviews in ihrem Leben gegeben haben, also Rockstars, mir auch Feedback gegeben haben, dass sie das Interview sehr genossen haben mit
super.
Mir. Das ist nicht immer, haben wir nicht mit jedem verstanden, aber schon auch mit den Alten, weiß ich so, mit Paul Stanley von Kiss oder Scott Gorham von Thin Lizzy, das weiß ich noch, der war hellauf begeistert und so. Und also da kam auch oft zurück, dass es mit mir irgendwie schön oder interessant ist, sich zu unterhalten. Und da habe ich für mich auch das Selbstbewusstsein rausgezogen.
Ja. Ja.
Weil nicht im Sinne von, ich bin jetzt die Rockstar-Pleaserin und ich stelle nur Fragen, die die toll finden, sondern einfach scheinbar einen guten Draht gefunden, der auch kritische Fragen zulässt oder mal lustige Fragen.
Ja.
Und das hat viele irgendwie abgeholt. Und das hat mich dann bestätigt und dann bin ich selber auch immer selbstbewusster geworden.
Ja, super.
Ich dachte, ja, ihr Pimmel, fuck you. So, Scott Gorham hat gerade gesagt, dass es eines der besten Interviews war, die er in den letzten 15 Jahren geführt hat oder so.
Ja.
Kennst du mir überhaupt nichts?
Eben.
So für mich innerlich quasi.
Absolut.
Ich glaube, das waren so Wendepunkte. Er fand auch die Geschichte cool. Einer ihrer Kollegen bei der SZ, der Dirk Wagner, hat mal beschrieben, wie sie so gearbeitet hat. Zum Beispiel hat sie die Rockstars dann nach den Konzerten oder so gerne in die Disco Sugar Shack eingeladen in München. So ein ganz berühmter Laden.
Vorbild. Der Name sagt mir was.
Ja,
oder?
Vorbild für viele Clubs in Europa. Diese klassischen Dancefloors mit diesen leuchtenden Disco-Quadern.
Und hat der nicht auch so Bullaugen gehabt und sowas?
Ja, das kann sein. Genau. Auf jeden Fall war sie da halt. Ganz oft hat die mitgenommen und dafür, dass sie halt die Prominenz da mitgebracht hat, durfte sie das Büro zum Schreiben hernehmen. Hat dann quasi direkt noch im Büro, im Hinterstübchen von dem Club ihre Texte geschrieben und die dann mit dem Nachtportier zur Süddeutschen Zeitung bringen lassen. Genau, da waren auch dann, also im Sugar Shack waren ganz oft die Rolling Stones und dann später auch Freddie Mercury und so. Also das war so ein richtiges Szenetreff.
Ja.
Es hat jetzt auch gleich vor kurzem wieder Laden in München im Werksviertel Mitte aufgemacht, der auch Sugar Shack heißt, aber das...
Kein Vergleich.
Hat, glaube ich, ich war im Alten leider nicht, aber ich stelle mir vor, dass es da anders war.
Ja. Ich glaube, den Vibe, der da damals geherrscht hat, den kann man nicht mehr wiederholen.
Das kann man nicht mehr herstellen.
Nee.
Da gehört die Zeitgeschichte dazu.
Genau, voll.
Ja, also die hatte echt einen Namen und die war höflich, aber ehrlich, die war gut vorbereitet, die war informiert, die war gebildet, die hatte ein Gespür, die hatte Idealismus. Die war subjektiv, hat sich aber nicht wie viele Kollegen zum Zentrum der Texte gemacht und schrieb aber schon auch in der ersten Person viel, was heute in vielen Musikmagazinen recht verpönt ist oder nicht so gern gesehen wird, was ich ein bisschen schade finde. Können wir später vielleicht noch drüber reden. Und hat halt alles immer in Kontext gesetzt.
Ja.
Nicht losgelöst voneinander, sondern hat immer alles irgendwie zeitgeschichtlich, gesellschaftlich, politisch eingeordnet.
Das ist auch eine Gabe, dass man das Zeitgeschehen, das aktuelle Zeitgeschehen in Worte fassen kann.
Ja, total.
Weil, also ich kann das glaube ich nicht. Ich weiß nicht.
Nur retrospektiv.
Genau. Ich habe auch noch überhaupt keine Vorstellung davon, wie unser Ära irgendwann mal heißen wird. Was diese Zeit prägen wird, welche Kultur diese Zeit prägen wird. Man sitzt ja da so drin in seiner Suppe, aber man checkt ja eigentlich nicht, was gerade wirklich prägend und weltbewegend ist.
Ja, das große Ganze.
Ja.
Und dass du dann eben da in der Suppe bist und dann trotzdem schon so ein Gefühl hast für, was ist wichtig, was ist bestimmend, wo entwickelt sich eine Szene hin, was ist mit den jungen Leuten. Also einfach, das finde ich auch extrem bewundernswert,
weil
das kann ich auch nicht.
Es ist ja nicht nur so, dass du viel schreibst als Journalistin, sondern du musst ja dann auch gleichzeitig ganz viel lesen. Also du musst ja dich unglaublich zudecken mit aller Info, die du kriegst für deinen Spezialbereich. Du musst ja ständig am Zahn der Zeit sein.
Ja, und sau schwierig damals, weil es gab ja fast nichts zu lesen. Also klar, jetzt heute, wenn ich über Band schreibe, ich gehe ins Internet und recherchiere mich durch. Aber bei ihr, das ging ja nicht. Und deswegen ist es auch heute, wenn man so Interviews von damals liest, wirkt es manchmal so am Anfang so ein bisschen plakativ, Plattitüd, weil halt so diese Loser-Fragen in Anführungszeichen, woher kommt euer Bandname und so, halt abgefrühstückt werden, weil du ja, außer die Band selbst zu fragen, hattest du ja keine Quellen.
Und ich glaube, deswegen ist es so dermaßen wichtig gewesen damals, so in die Diskos zu gehen, wirklich auch mit Leuten zu sprechen, die Szene zu fühlen.
Zu erleben.
Ja.
Du musstest Teil davon sein, sonst hattest du keine Ahnung, wie es ist.
Ja.
Und das hat sie extrem gut gemacht, finde ich. Was ich auch schön finde, sie hat halt sich so einen großen Respekt vor MusikerInnen und vor der Szene bewahrt. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich bin jetzt keine Person, die Verrisse geschrieben hat. Weil ich immer finde, naja, auch wenn es mir jetzt in dem Moment nicht gefällt. Und das kann ich ja sagen, weil Musikjournalismus ist was Subjektives. Ja. Jeder Mensch, der was anderes behauptet, hat den Schuss meiner Meinung nach nicht gehört.
Musik hören ist subjektiv.
Ist subjektiv. Ja. Aber sie war immer respektvoll. Weil ich bin auch so, ich denke mir, ja, okay, ist jetzt nicht meins, aber sie machen immer noch Musik. Da sind immer noch Leute, die Instrumente gelernt haben, sich was überlegen, ihr Herzblut da reinstellen und so. Ist immer noch Musik machen ist immer besser als keine Musik machen. Meistens. Also ist jetzt irgendwas Menschenfeindliches oder so. Aber jetzt mal.
Ja.
Und ich habe auch schon gesehen, wie Menschen im Business irgendwann zynisch werden.
Ja, voll.
Und sich für nichts mehr begeistern können.
Und ich habe oft auch so bei so Verrissen, also, keine Ahnung, korrigier mich oder so, aber bei so Verrissen oft irgendwie das Gefühl, dass die Leute, die das schreiben, selber Probleme haben. Und da gerade
ist ja oft so.
Gerade irgendwie ihren Frust, den sie privat haben, jetzt an dieser armen Band auslassen müssen.
Ja, ist ja oft so. Ich finde auch Verrisse ein bisschen unterschiedlich. Ich finde, je größer eine Band, desto okayer der Verriss. Mhm,
ja.
Wenn man denkt, wenn ich jetzt das neue AC/DC-Album verreißen würde, das schadet AC/DC nicht. Mm-mm. Wenn ich aber jetzt das Debütalbum von einer kleinen Band, die gerade anfängt und für die das wahrscheinlich das Höchste ist, jetzt in dem Musikmagazin stattzufinden, das könnte ich nie.
Nee.
Nie. Selbst wenn ich mir denke, um Gottes Willen, Buben und Mädels, was habt ihr denn da fabriziert?
Ja.
Will ich nie machen.
Nee. Also so
da habe ich schon ein bisschen so ein Robin Hood-Gedanken ja, voll. Auch.
Also das ist ja dann auch, also du hast ja in gewisser Weise ja auch eine Machtposition. Ne?
Ja, hatte man. Ich würde sagen, dass die Deutungshoheit im Musikjournalismus relativ passé ist inzwischen, ehrlich gesagt. Das war früher ganz anders. Und da bin ich auch immer hin und her gerissen, weil ich für mich, ich bin respektvoll. Ich habe immer versucht, einfach respektvoll zu sein. Aber wenn ich dann das lese, wie Lester Bang sich mit Lou Reed fast prügelt. Oder wenn dann Guns N' Roses in Get in the Ring über die ganzen Musikjournalisten giften, die sie schon verrissen haben, dann denke ich mir, na, da war schon was los.
Ja.
Ist schon jetzt alles ein bisschen, wenn wir es uns alle immer vertragen und auch keiner mehr Kritik verträgt, das ist mir schon auch aufgefallen, dass auch jeder sehr empfindlich ist. Auf Kritik. Früher war das irgendwie so Teil von diesem großen Zirkus, von diesem Unterhaltungszirkus. So, du wirst verrissen, dann regst du dich über den Verriss auf, dann hast du da Interviews oder so. Mhm. Das war irgendwie so ein großes
Teil von dem Drama.
Ein bisschen wie Wrestling.
Mhm, ja.
So Performance, würde ich sagen. Was ja auch für Fans irgendwie witzig war. Das gibt's ja heute alles nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, das gibt's heute alles nicht mehr, weil sowohl die Rockmusik als auch der Rockmusikjournalismus nicht besser relevant sind.
Mm.
Also, weil halt jeder sich so denkt,
ah, mei.
Naja, na komm. Oder, wie immer, gibt's verschiedene Facetten. Aber es wird schon, glaube ich, deutlich weniger Kritik geäußert und anders, was ja auch gut ist, respektvoller teilweise. Ich habe aber schon auch das Gefühl, dass viele KünstlerInnen sehr, sehr enttäuscht und allergisch reagieren auf jeden Schatten von möglicher Kritik. Ja, und das verstehe ich ja, weil es ist ja sowas Persönliches. Aber ich muss halt auch immer damit rechnen, wenn ich was in die Öffentlichkeit rausgebe, dass es irgendwie im Neck freut.
Und ich finde, es ist auch, also wenn man da weiß, man hat das ein Problem damit, man kann ja da Bewusstsein dafür entwickeln. Ich glaube, wenn man jung ist, dann muss man
lernen.
Das natürlich erst lernen, klar. Aber wenn man weiß, dass man da gewisse Sensibilität dafür hat, dann muss man sich ja das nicht alles anzählen.
Oder einfach nicht lesen.
Also
ich meine, das machen ja Leute, die bekannt sind. Entweder sie sind schon in einem Stadion, wo es einer wurscht ist, oder sie lesen es einfach nicht, weil sie denken, da regen wir jetzt gar nicht auf.
Das ist eine Meinung von einem Dude, einer Dudette. Der schreibt das jetzt da rein, aber also das soll mir ja nicht davon abbringen, mein Ding durchzuziehen. Es wäre ja das Schlimmste, wenn ich jetzt was lese und mich ausgehend von dieser Kritik dann verändert.
Nee, das geht ja überhaupt nicht.
Aber diesen Drang hat man auch.
Echt?
Ne?
Ich nicht.
Also ich, ja.
Das ist kritikresistent. Kennst du das?
Ja, schon.
Was für Kritik hast du gehört?
Bei Anti-Peewee gab es immer mal wieder so Stimmen, dass man dass der Haupt, also Gesang nicht passt. Also dass der Growling-Gesang von Peewee, das Geschrei einfach den Rest an Qualität mindert.
Okay.
Und das finde ich halt angebrachte Kritik. Aber natürlich rattert's dann, ne? So, ja, was kann man da machen?
Ja, okay, klar.
Und so. Und dann, bis du zu dem Punkt kommst, wo du sagst, ja, stopp, aber das ist diese Band und es ist der Sänger von der Band und ich will auch nicht, dass sich der ändert, weil das ist unser Signature-Sänger und das ist geil, so wie er das macht. An den Punkt habe ich auch erst geraten müssen und das habe ich auch erst, wie gesagt, auch erst lernen müssen. Ne?
Also, ja, verständlich. Weil es ist ja immer Aushandlungsprozess. Ich meine, es gibt ja da so viele Facetten. Es gibt, wie gesagt, diesen Musikjournalisten und Bands bashen sich Unterhaltungsfaktor. Es gibt den konstruktives Feedback-Faktor, mit dem man ja vielleicht wirklich, wo man auch wirklich was mitnehmen kann. Es gibt einen gewissen Respekt, der eingehalten werden muss, trotz aller Meinungsverschiedenheit. Und dann gibt es natürlich auch dieses, wo man, glaube ich, auch reinwachsen muss, den Punkt, wenn man Feedback bekommt und jemand mag nicht, was ich rausgebe in die Welt. Das ist für niemanden ein schönes Gefühl im ersten Moment. Aber die Frage ist ja dann, also man muss dann, glaube ich, zu sich zurückkehren und sich fragen, wie finde ich das denn wirklich?
Aber das ist gar nicht so einfach.
Nein, aber dann ist ja die Frage, finde ich meinen Sänger geil, einfach weil er mein Sänger ist und ich weiß, dass er vielleicht keinen Gesangsunterricht hatte und keine Ahnung was, aber es ist das Gesicht und der Sound von unserer Band ist so. Und
genau.
Es hat diese punkige, rotzige, nicht perfekte Attitüde und wem das nicht gefällt, ist völlig in Ordnung, kann ich vielleicht auch bis zum gewissen Punkt nachvollziehen, aber ich, für mich und wir als Band, wir finden das geil.
Ja.
Und dann ist ja jede Kritik diesbezüglich okay, aber die trifft dich ja dann nicht mehr, weil du denkst, ja, darfst du so sehen, aber wir finden...
Genau.
Ja, aber genau, zu dem Punkt zu kommen ist schwierig.
Genau. Also es ist einfach ein Prozess.
Ja.
Also am Anfang denkt man sich, okay, wenn das jetzt schon das zweite Review so sagt, sollte man vielleicht dann wirklich was ändern und so. Aber nee, da muss man dann einfach straight zu sich stehen.
Genau, wenn du dahinter stehst, wenn du in dir oder mehrere vielleicht auch irgendwie dann auch das Gefühl haben, ja, denke ich mal eigentlich schon lang insgeheim oder sowas, kann ja auch mal sein, dass eine Kritik so ein Ding trifft.
So einen Anstoß macht,
den man sich ja selber auch. Also man kann sich ja in verschiedene Richtungen verstellen oder nicht verstellen oder was runterspielen oder keine Ahnung, es kann ja alles sein.
Ja.
Ich glaube, es ist echt immer so wichtig, dass man einfach in Sync mit sich und seiner Kunst ist. Und dann ist alles andere egal.
Mhm.
Aber da an den Punkt hinzukommen, ist schwierig.
Ja, nicht
extrem
leicht.
Extrem schwierig. Wie gesagt, ich habe schon auch bei vielen in der Szenebranche auch bemerkt, dass sie zynisch werden. Und dann sich auch nicht mehr erlauben, Fan von irgendwas zu sein, weil das dann nicht cool ist oder so.
Ja, weil man zu allem eine Meinung hat und nicht glücklich sein kann.
Weil es auch nicht unter der eigenen Würde ist, ein Fan zu sein, weil man ist ja Musikjournalist. Da steht man drüber. Und das regt mich auch auf. Das finde ich peinlich. Weil ich finde es schade, wenn du kein Fan mehr sein kannst. Weil das war eigentlich ja, warum du angefangen hast. Und wenn dir dein Job kaputt gemacht hat, ist scheiße.
Ja, voll. Und ich finde es auch schade, wenn man zu allem sofort eine Meinung sich bilden muss und das Ganze nicht mehr unvoreingenommen hören kann.
Ja, schrecklich.
Mit Kinderohren hören kann, sondern mit diesem Zynismus, den man sich antrainiert hat, indem man halt einfach ständig bewertet.
Ja. Oder ich finde, das haben viele MusikerInnen, dass du ständig analysierst.
Ja.
Das ist auch blöd.
Ja. Mhm.
Das ist echt wichtig, dass man da lernt, sich sein kindliches, naives, oh, geil, Hookline,
voll.
Oh, oder es ist einfach so der erste Eindruck, was macht das mit mir? Und der C-Teil, das haben sie jetzt geschickt gemacht. Mhm, ja. Aha, so.
Die Progression ist eindeutig schräg.
Ja. Das ist auch schrecklich, wenn man nur noch so analytisch Musik hört.
Voll. Ich denke da oft an meine Tochter, die legt jetzt momentan, die hat so einen Tony-Box.
Klar.
Und die hat so einen Heavysaurus-Toni.
Ah, süß.
Den sie vom Gottlieb bekommen hat. Das ist auch ein treuer Hörer von uns. Liebe Grüße gehen raus. Und wenn sie den Heavysaurus auflegt, fängt's instant zum Dancen an.
Oh, schön.
Ja. Also die hüpft und hat den größten Spaß. Und diese Art von Freude, die, also dieses spontane, ja, ich brauche jetzt das, ich muss jetzt tanzen, das ist mein
Spontaner
Ding.
Spontaner Euphorieausbruch.
Genau, das geht mir auch manchmal ab. Das habe ich auch schon verlernt. Und diese Zynismusfalle, letztes Mal hatten wir die Erwachsenenfalle,
ja.
Jetzt haben wir die Zynismusfalle. Diese Zynismusfalle gilt es auch, tunlichst zu umgehen.
Absolut.
Und immer irgendwie zu schauen, dass man Dinge oder überhaupt schönes Kultur mit offenen Augen, Ohren rezipiert und auch die Emotionen, die es mit einem macht, zulässt und nicht irgendwie bestimmte Emotionen mit Zynismus übertüncht und dadurch killt.
Ich glaube, da laufen erwachsene Menschen echt oft Gefahr. Ich auch selber.
Voll.
Ich auch selber. Ich habe auch manchmal wirklich stark zynische Momente, wo ich mir denke,
ich auch. Ich auch.
Jetzt komm mal wieder runter, du darfst dich noch freuen über Sachen. Und
ich glaube, das liegt ein bisschen in unserem bayerischen
Grantler-Syndrom.
Ja.
Ja, das ist ein bisschen in der DNS schon angelegt, das muss man sagen.
Ich glaube, das ist schon so ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Aber
man muss aufpassen, dass es nicht ausufert.
Genau,
ja.
So ist es.
Zynisch war sie nicht. Niemals.
Gut,
Ingeborg.
Sehr gut.
Und sie hat auch zum Beispiel in den Essays mal die Genderfrage in der Popmusik behandelt. Es gibt so einen Text von ihr, der heißt Maskulin-Feminin. Der ist 1980 erschienen, wo sie quasi so ein bisschen die androgyne Ästhetik von der Wave-Bewegung, diesen eher misogynen Tendenzen in der klassischen Rockmusik gegenüberstellt, zum Beispiel im Song Under My Thumb von den Rolling Stones, wo es ja um die Unterdrückung einer Frau geht. Und jetzt kurz Bela B. von den Ärzten hat sich auch an Ingrid Schober, Ingrid Schober erinnert. Ingeborg! Nicht, dass da jetzt dieser Ausschnitt um die Welt geht und dann sagen alle Ingrid zu ihr. Das wollen wir nicht.
Um die Welt.
Er hat gesagt, ich lernte damals unseren späteren Bassisten Rod kennen, der noch bei den Rainbirds spielte. Mit dem ging ich dann zu einer Geburtstagsfeier der Münchner Musikjournalistin Ingeborg Schober. Als Musikfanatiker war ich Fan ihrer Texte über Musik.
Wow.
Was ich sehr schön finde. Mensch, wenn du den getroffen hast, das wäre ja Wahnsinn.
Dass sie die Ingeborg-Referenz einfach rauskaut.
Ja.
Zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Moment.
Das wäre Smalltalk-Aufriss gewesen. Da hätte er Bauklötze gestaut, glaube ich.
Ich hätte mir wahrscheinlich 5 Minuten darüber Gedanken gemacht, wie ich diesen Satz einleite.
Einfach
so wäre das bei mir gewesen.
Stichwort Ingeborg Schober. Aus. Frag mich doch. Cora, frag mich doch, wenn du Smalltalk-Anleitungen brauchst. Es gibt auch einen O-Ton von der Sandra Maischberger über Ingeborg Schober, weil die damals in den 80er Jahren quasi gerade beim BR Praktikum gemacht hat. Als da die Ingeborg in der Musikredaktion war, das fand ich auch sehr interessant, was sie da gesagt hat. Als ich Ingeborg kennengelernt habe, war ich eine Praktikantin. Und Ingeborg war die Grande Dame des Radios. Da war ein großer Abstand zwischen uns. Tatsächlich war sie die einzige Frau, zu der man überhaupt aufblicken konnte. Sie war die einzige Frau in diesem Männerhaufen, in dieser Musikredaktion, die sich dort Respekt verschafft hat. Ich kann mich erinnern an meine erste Begegnung mit ihr. Das muss 85 gewesen sein. Ich hatte gerade Abitur gemacht, kam also frisch von der Schule, war 19. Ich kam zum ersten Mal in die Redaktionskonferenz der Musikabteilung, in der Ingeborg schon lange ein Star war. Sie rauchte Zigaretten, hatte so eine kurze, blond gefärbte, etwas angepunkte Frisur und war raumgreifend.
Cool.
Finde ich ein sehr schönes Adjektiv, um jemanden zu beschreiben.
Mhm.
Sie war raumgreifend.
Ja, andere würden sagen, sie hatte eine Aura.
Ja, aber raumgreifend finde ich cool.
Ist super. Ja.
Das kann man gar nicht anders sagen. Es war lustig, weil die Jungs haben immer versucht, wie die Pabiane außenrum sich aufzuplustern und mit ihren Interviews anzugeben. Und sie saß da immer ganz ruhig und hatte aber alle Stars im Interview, um die alle anderen sich bemühten. Ich fand das außerordentlich cool. Gerade Musikjournalismus, das war etwas für die männlichen Nerds. Das muss man mal so laut sagen und aussprechen. In dieser Zeit, die waren so unter sich, kramten in ihren Platten rum und gaben damit an. Und da war Ingeborg die einzige Frau weit und breit.
Angepunkt ist auch super,
ja,
das Wort.
Voll. Und das ist so witzig, weil, ey, genau so ist es heute auch noch.
Ja?
Dieses aufgeplusterte Verhalten von Musikjournalisten unter sich, dieser Schwanzvergleich, wer schon die größeren Rockstars interviewt hat. Das, hey, es gibt ein, zwei Kollegen, die habe ich jetzt echt schon öfter getroffen und ich glaube, die haben mir bei jedem Treffen, also wahrscheinlich schon zum vierten Mal ungefragt,
erzählt,
ihre gesamte Lebens- und Karrieregeschichte von den Anfängen bis zum Schluss erzählt. Ich lüge nicht. Und ich kann verstehen.
Und du hast jetzt mal so da, als würdest du
ja,
wieder.
Ja, ich habe jetzt so, würde ich jetzt nicht mehr machen, hoffe ich. Würde ich halt heute sagen, ah, hast du schon verzählt, weiß ich schon. Aber, also ich verstehe schon, dass es ein Beruf ist, mit dem man sich so ein bisschen überidentifiziert. Das habe ich auch manchmal. Aber ja, man muss einmal nur cool bleiben.
Ja.
Und sich nicht nur darüber definieren, wer schon mit mir gesprochen hat.
Ich glaube, irgendwann einmal hat sich das so in Fleisch und Blut gebrannt, dass du da so, dass du dich da quasi durch Gespräche profilieren musst. Aber also du hast ja auch was anderes. Also du bist ja offensichtlich nicht so. Du hast es ja auch nicht nötig.
Ich habe das schon, natürlich erzähle ich das mal. Man kriegt ja auch öfter mal jetzt eine Frage, wenn ich sage, ich bin Musikjournalistin, weil ich gefragt wäre, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich arbeite beim Krones.
Ja.
Ist einfach
ist
so.
Klar.
Hat natürlich ein bisschen mehr Glanz und Glamour.
Ja.
So
redst du da gern
Titel
drüber? Über deinen Beruf?
Über Krones? Extrem gern. Über das Thema Flaschen abfüllen.
Das ist dein Ding, oder?
Flaschen abfüllen, Maschinen. Rede ich sehr gern. Ja, habe ich schon gern. Also gibt es ja auch spannende Sachen, wenn man sich dafür interessiert. Mhm. Das ist ja immer wichtig, weil es gibt auch Leute, die interessieren sich nicht für
Flaschen.
Rockmusik. Für Flaschen. Für Flaschen. Soll es geben, so komische Leute.
Also.
Nee, ich rede da eigentlich schon gern drüber, aber ich muss jetzt nicht ungefragt jedem Menschen, der sich versehentlich in meine Nähe begibt, da die Säume ins Knie drücken.
Ja, ich bin da auch nicht so. Bin da auch immer.
Ich bin also, ich kann mir nicht einmal mehr merken. Ich muss jetzt da mal ein Archiv, ein Glossar schreiben, mit wem ich schon gesprochen habe. Weil oft ist dann so, wenn ich in so einer Situation bin und so ein Typ mich fragt, und? Wen hast du schon gehabt? Ist mir so passiert.
Geil.
Und wer war dein Bester? Oder irgendwie so. Und da habe ich so nachgedacht, da ist mir keiner eingefallen.
Ja, das ist oft so, genau wie das, wie ich schon vorhin gesagt habe, so dieses Pistole auf die Brust.
Ja, voll. Vor allem, es war halt 8 Jahre mein Beruf. Ich habe das hauptberuflich gemacht.
Ja.
Jeden Tag. Mhm. Fällt mir dann so auf Schnipsi. Ich so, AC/DC. Das weiß ich natürlich nur. Das ist, aber ich kann nicht immer AC/DC sagen, weil ich da viele andere coole gehabt habe.
Ja.
Weil es ja auch, du reitest dann immer so auf der Vergangenheit rum.
Voll.
Ich meine, ich bin so froh, dass mir das passiert ist und ich möchte es nicht missen. Und das hat mir ein paar so krasse Gefühle beschert, die ich immer in mir tragen werde, die mir persönlich ganz, ganz wichtig sind. Aber ich möchte nicht meinen Selbstwert drüber definieren, ob ich schon mit dem Angus Young geredet habe oder nicht.
Ja. Ja, voll.
So.
Voll.
Das ist mir was ganz Wichtiges und Schönes, aber ich möchte jetzt nicht, ich fühle mich jetzt nicht überlegen oder besser, weil ich zufällig mit dem Angus telefoniert habe.
Ja.
Und das kommt bei manchen anders schon ein bisschen so rüber. Naja. Mhm. Es gibt aber ein paar coole Geschichten, weil, wo man so merkt, wie dieser Musikjournalismus damals auch noch funktioniert hat, weil heute ist das ja alles super durchgeplant und durchgetaktet und diese Pressetage, das ist wirklich so ein Abfertigungsevent auf die Sekunde genau. Und früher, da war das halt noch wild, gell? Also da gibt's eine Geschichte, da hätte sie mit Steven Stills und mit Chris Hillman sprechen sollen und dann wurde da was verschoben und keiner hat Bescheid gewusst und dann war's und dann ist sie in die andere Hotellobby, weil vielleicht war's da und hat's wieder mit einem Kollegen von der SZ, von der TZ. Dann haben die gesagt, ah, sie haben was vom Oktoberfest gehört, dann war's am Oktoberfest, da war da nix, dann ist wieder zurück, dann haben die Hotelpagen sie mit einer Prostituierten verwechselt, dann ist sie wieder dahin. Und irgendwo in dieser Reise diese Irrsinnsreise in München, hat sie die zwei dann irgendwo aufgegabelt und noch ihr Interview.
Wahnsinn. Das kannst du gar nicht mehr vorstellen heutzutage.
Kann man sich nicht vorstellen. Ja. Also wirklich wild und lustig irgendwie. Bestimmt auch aufreibend.
Ja.
Ich glaube, ich würde mir denken, ja, also Leute, fuck you. Tiger, 10 Stunden durch München, um euch mal irgendwo zu erwischen, aber so zum Nachlesen ist das natürlich
super,
schon nochmal
super
anders.
Ja. Aber da sieht man auch, was für einen Stellenwert das Ganze gehabt hat.
Ja, ja, voll.
Ja.
Also, ja, war einfach Golden Times
ja,
irgendwie.
Absolut.
Und sie musste aber auch noch schon diese Zeiten des Abstiegs mitkriegen. Mhm. Also ab den 90ern war es dann echt schwierig für sie. Da hat sich der Tonfall geändert in den Magazinen. Das wurde dann alles so, ja, Specs-mäßiger, knallig und jugendlich und arroganter und egozentrischer. Also auch das, was wir vorher hatten, dieser zynische Blick und so, das war ja gar nicht ihrs. Es war nicht ihr Stil. Die Aufträge wurden immer weniger. Die Honorare wurden immer kleiner.
Mhm.
Am Ende ihres Lebens hatte sie echt hart zu kämpfen, um finanziell irgendwie über die Runden zu kommen. Sie hat auch noch Übersetzungsarbeiten gemacht und so nebenher. Und sie ist dann 2010, ich habe nur gefunden, nach langer Krankheit gestorben.
Mhm.
Und ja, ist bis heute eine vergessene Person. Und eigentlich eine richtig wichtige Pionierin, die echt vieles geleistet hat und die eigentlich ja eine ganze Branche mit etabliert hat und über die halt wieder mal keiner mehr spricht.
Ja.
Diese Geschichte, die hat mich auf der einen Seite, die hat mich so fasziniert und dann auch ein bisschen das Herz gebrochen. Weil, wie gesagt, jetzt hatte sie das in den 90ern schon, dass da scheinbar so diese absteigende Ast losging. Und es war jetzt bei mir auch so mit von Vollzeit weg zu bisschen Freelancen und so. Und ja, musste auch irgendwie von außen zuschauen, wie sich diese ganze Branche eigentlich gerade so ein bisschen auflöst, weil es halt de facto keinen mehr interessiert.
Mhm.
Außer die Zielgruppe, die Feste, die so Magazine noch kauft, die aber aussterben wird. Also fand ich krass. Und fand ich krass, weil der Name ist wirklich weg.
Der ist weg, ja. Das stimmt.
Und es ist 2021, gab so ein Sammelband von ihren Essays und Texten, der heißt Die Zukunft war gestern. Den hat eine gewisse Gabriele Wert zusammengestellt, die Ingeborg Schober auch persönlich kannte. Und da sind Gastbeiträge drin, eben der von der Maischberger oder von Bela B. auch.
Mhm.
Oder von einer gewissen Gabi Dos Santos. Und die hat eine Website, wo sie eigentlich alles, was man so über Ingeborg Schober finden kann, zusammengetragen hat. Und es ist eine in München lebende Bloggerin, Medienkünstlerin, Kulturvermittlerin, die sie auch persönlich kannte. Der folge ich jetzt bei Instagram, persönlich um im Podcast. Und sie ist beide Male zurückgefolgt.
Wirklich? Cool.
Und jetzt habe ich, natürlich werde ich die jetzt anschreiben und mal irgendwie fragen, ob es ja vielleicht sogar ein Gespräch oder so gibt, um noch mehr über Ingeborg Schober zu erfahren.
Hey, das wäre doch super.
Weil ich finde schon, wir können auch im Podcast mal noch was nachschieben, oder?
Ja, aber hallo, natürlich. Wir können sowieso alles.
Wir kennen dann eigentlich alles, was wir mögen.
Ja, voll.
Ja.
Das wäre doch mal fein.
Und das würde mich irgendwie, das fände ich schön. Die hat bestimmt noch mehr über diese Frau zu erzählen und es steht auch noch mehr in diesem Buch Die Zukunft war gestern drin, das ich jetzt eben auf die Schnelle nicht mehr mir organisieren konnte. Vielleicht kommt da mal noch was. Weil, ja, wie gesagt, dieses Thema Musikjournalismus, das bricht mir so ein bisschen das Herz, weil es eigentlich mein Traumberuf war. Ich weiß nicht, ob er es noch ist, aber er war es auf jeden Fall und es gibt jetzt noch nichts, was diesen Stellenwert abgelöst hätte.
Ja.
Also ich mache das ja jetzt noch nebenher, aber ich von meinem aktuellen Arbeitsvolumen sind das vielleicht 10%, was ich so mache.
Ja.
Es gibt immer noch viele Musikzeitschriften auf dem Markt, aber die haben halt alles eins gemein. Sie bezahlen in der Regel ihre Mitarbeitenden schlecht, weil es nicht anders geht. Es ist einfach eine Branche auf dem absteigenden Ast.
Im Endeffekt bist du ja mit dem Podcast auch Musikjournalistin. Don't forget.
Total. Das stimmt. Das ist gut, dass du das sagst. Und das habe ich jetzt auch bei der Recherche über die Ingeborg gemerkt, wie es mir richtig das Herz aufgegangen ist. Weil das halt das ist, was ich mache und was ich gern mache.
Ja.
Und das sind Geschichten, die mich interessieren und das sind Bücher, die ich gern lese. Und da habe ich jetzt so richtig gemerkt,
das ist dein Ding,
wie diese Maschine gerade wieder so ein bisschen angeworfen wurde. Weil ich hätte mich jetzt richtig reingraben können. Mhm. Also ich, wie gesagt, die anschreiben und wenn ich jetzt mehr Zeit gehabt hätte, ich glaube auch, dass es schon noch die Möglichkeit für Journalismus gibt. Ich glaube, entweder musst du lernen, dass du es ein bisschen zukunftsorientierter gestaltest. Ich glaube nicht, dass du ein Magazin retten kannst, indem du noch die letzten Leute, die mit Herzblut reinbuttern, rausballerst, sondern ich glaube, entweder du, am besten machst du beides, am besten versuchst du mit der Zeit zu gehen und suchst dir Leute, die das wirklich umsetzen können, um dir vielleicht eine kleine neue Zielgruppe zu erschließen. Und ich glaube, dass du im Printbereich, in dem Genre, wo wir sind, wenn dann full frontal aufs Gegenteil gehen müsstest. Mhm. Also sagen, wir machen jetzt hier ein High-Class-Printprodukt.
Ja, genau.
Das schaut geil aus. Da sind geile Leute, die sich auskennen, die von Musik Ahnung haben, wo die Leute sich auch damit identifizieren können, dass die wissen, wer schreibt denn da. Da hatte ich auch viele Streitgespräche, weil ich gesagt habe, ich finde, Musikjournalismus muss unterhalten. Da müssen die Leute wissen, von wem kommt der Text, weil man dann nur einschätzen kann, wie diese Plattenkritik oder Konzertbesprechung einzuordnen ist, weil Musik ist Geschmackssache. Wenn ich nicht weiß, wer da spricht, wieso soll ich irgendeinem Neutrum glauben?
Absolut.
So funktioniert Musik nicht.
Ja.
Und eben, dass man sagt, und bei uns gibt's keine KI, weder bei den Übersetzungen noch bei den Texten noch bei irgendwas. Da ist Herzblut drin, es ist von Musikliebhaberinnen für MusikliebhaberInnen und das ist ehrlich. Das ist mit Idealismus, das kostet vielleicht, aber das ist echt Premium, da kriegt's was für euer Geld.
Genau, das ist ja ein Known Fact, dass qualitativ hergestellte Produkte total gern gekauft werden. Also an der Kaufkraft liegt's ja nicht. Es ist ja wirklich so dieses, ich glaube, wenn man, ich kenne mich ein bisschen aus im Gitarrenmagazinbereich, da gibt's ein Magazin, das heißt Fretboard Journal. Das ist super, super schön aufbereitet mit Fotos, super Texte, haptisch einfach ein Genuss. Und ich glaube, das ist halt auch die Zukunft, genauso wie es das im Buchbereich hast. Jetzt kriegst du diese ganzen total aufwendig gestalteten Bücher mit, da wo dann sogar jetzt fällt mir der Fachbegriff nicht ein, aber die Seiten in so einem Muster bedruckt sind und so von außen.
Das ist Goldschnitt.
Ja,
oder sowas.
Genau.
Ja.
Das ist, glaube ich, die Zukunft. Dass man das alles einfach
auch,
so schön macht.
Ich glaube auch, dass das der Gegentrend zum Fastfood-digitalisierten KI-seelenlosen Bullshit-Häppchen-Buffet ist.
Ja. Safe.
Und ich glaube, es ist schwieriger, sich eine große, neue, junge Zielgruppe zu erschließen. Das muss man aber auch probieren gleichzeitig, finde ich. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass du die Zielgruppe, die du hast, mit so High-Class-Formaten abholst. Und das, man kann LeserInnen auch mal was erklären.
Mhm.
Also ich weiß noch, wir hatten mal eine Heftpreiserhöhung, weil halt irgendwie Ukraine-Krieg, Rohstoffe, bla bla bla. Und dann hat halt der Chefredakteur das im Editorial vorne erklärt. Und dann wurde das auch echt gut angenommen, weil das dann so einen solidarischen Vibe hat. Und ich glaube, wenn man es erklärt, unser Magazin kostet 1,50 mehr, aber dafür ist hier keine seelenlose KI-Scheiße drin. Also ich würde mich aktiv, wenn es draufstehen würde, ohne KI gemacht zum Beispiel, würde ich mich aktiv für das Magazin entscheiden, wo das draufsteht.
Ja.
Oder für das Buch oder Kinderbuch
Human-Made-Album.
Ja, genau.
Prädikat Human-Made.
Ja, also ich glaube schon, dass es da noch Wege und Möglichkeiten gibt. Ich glaube, es traut sich irgendwie keiner und jeder läuft irgendwie wie der Lemming, um mal bei Ingeborg Schobers Wortwahl zu bleiben, in diese Richtung und sagt, na, da darf man es nicht abhängen lassen, aber für digital und Vogue sind sie einfach nicht Vogue genug und nicht digital genug. Und das, was man eigentlich kann, vernachlässigt man, weil man denkt, man muss gerade jedem Trend nachhecheln, den man eh nicht erreichen kann.
Genau.
Und da glaube ich, da tun sie sich alle keinen Gefallen damit.
So ist es.
Musikjournalismus ist Geschichtenschreiben über Musik. Das muss am Herz andocken oder es muss am Gefühl andocken. Welches Gefühl auch immer, es darf auch mal Wut auslösen. So, man darf auch mal steile These aufstellen.
Genau, und es ist ja wichtig, rauszulesen, rauszuhören, dass die Person, die den Text geschrieben hat, auch mit Herz dabei ist.
Voll.
Ja, voll.
Weil wenn du selber zum Bot wirst, also das hat doch alles keinen Wert. Ja. Ein bisschen mehr Idealismus generell in der ganzen Musikbranche.
Ja, es ist alles so
wird
irgendwie
nicht schaden.
So irgendwie diese Stimmung.
Oder?
Diese Untergangsstimmung, ne?
Überall, gell? Überall.
Ja.
Das ist auch was echt aufs Gemüt schlägt.
Ja, voll. Aber wir sind nicht besser.
Na, aber ich hab die auch. Ich versuche so stark optimistisch irgendwo zu sein. Mhm. Ich bin von Hause aus eher pessimistischer Mensch und ich bin kulturpessimistisch, ich bin Politik, also ich glaube, insgeheim, glaube ich, dass wir so kurz vorm Big Bang stehen und dann, wie bei den Dinosaurier, alles ausgelöscht ist, bloß dass wir selber schuld sind.
Mhm. Ja, klar. Also das, wenn man da zu viel dran denkt, dann kann man schon sehr depressiv werden.
Genau. Und das, glaube ich, da geht's doch den meisten von uns so, ja, dass wir irgendwie versuchen, diese krassen Informationen und diffusen Ängste ab und zu einfach auszublenden, weil sonst wirst du ja irre.
Natürlich.
Voll. Und es passieren halt krasse Sachen und es passieren halt auch krasse Sachen in diesem Bereich, in dem wir beide uns ja eigentlich sehr gerne aufhalten, wo man sich ja aber auch vor Herausforderungen sieht, wo man noch nicht genau weiß, wie soll das mal werden.
Ja.
Mit unseren Berufen auch.
Absolut. Absolut.
Also ich hoffe, dass die Leute keinen Bock haben, KI-Musik zu hören. Ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, weil ich schon bei vielen Sachen mir gedacht habe, wow, wie kann es einem so wurscht sein?
Ja.
Nur weil was praktisch ist, dann macht's jeder. Und deswegen hoffe ich es, dass sich da jetzt ein bisschen Widerstand formt und man so ein bisschen einen Wake-up-Call hat und man sagt, nee, aus Prinzip nicht.
Mir hatte Dustin vorgestern oder so ein scheiß AI-Künstler zeigt.
Mhm. Bei Spotify.
Bei Spotify. Irgendwas mit AX1i oder so. Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall die schlimmste Musik, die du dir vorstellen kannst. Ganz furchtbar. So, ich würde jetzt mal sagen, Rock.
Modern Hard Rock.
Modern Hard Rock.
Ach.
Das Album heißt Freakin' Lit, also quasi Freakin' Lit, aber ohne R. Vielleicht finde ich's doch. Ist ja egal, ich will eigentlich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber auf jeden Fall hat der Typ irgendwie Listeners, die in die Hunderttausende gehen. Also das ist
kein Typ.
Ja, also der,
die Maschine.
Die Maschine.
Mir hat mein Partner auch KI-Musik gezeigt bei Spotify, die es ihm reingeschwappt hat. Na, bei YouTube. YouTube Music, der hat kein Spotify. Richtig gut gemacht. So 70s Classic Rock Noir. So ein bisschen so mit so Steppenwolf-Atmosphäre, so ein bisschen düster. Coole Lyrics.
Mhm.
Wirklich. Ich habe gedacht, wow, das ist eine gute Idee. Dass das noch nicht gibt. Das ist, wer ist denn das? Sagt der KI.
Das ist so schlimm.
Und dann hat er das ein, zwei Tage gehört. Dann habe ich gesagt, Freund der Sonne, ist mir scheißegal, wie gut das ist. Ich möchte das in diesem Haus nicht mehr hören.
Ja, zu Recht.
Weil da geht's ums Prinzip. Die KI kann so gut zusammenklauen. Ich meine, die KI hat die besten MusikerInnen der Welt alle verfügbar. Die kann gute Musik zusammenklauen. Aber ich möchte das Produkt nicht hören.
Ja.
Ich möchte es nicht haben. Und ich finde, da muss man aus Prinzip einfach sagen, nein, aus.
Ja.
Da gibt's kein Diskutieren.
Ja. So ist
es. Und ich hoffe, dass das Leute machen.
Hoffentlich. Im Moment habe ich das Gefühl, wettern nur wir gegen eine KI. Nee, es gibt schon ein paar Leute, die es auch unheimlich finden.
Ja, es gibt, glaube ich, viele, die es unheimlich finden, aber es gibt schon auch so eine große kritische Masse, die es relativ unreflektiert einfach geschehen lässt. Weil ich meine, Spotify drängt es dir ja auf.
Ja, ja, voll.
Das ist ja das Geilste. Die müssen es ja nicht mal selber aktiv wählen.
Ja.
Spotify drängt es ihnen auf. Und das ist echt Wahnsinn. Hoffen wir, dass die Rockers da draußen und RockerInnen und die Schneeröschen standhaft bleiben und sich gegen die KI wehren in der Kunst.
Genau.
Wie gesagt, die KI darf mal einen Steuertipp geben.
Das ist okay.
Die KI darf auch Medizin verbessern, finde ich.
KI darf
verbessern, ergänzen.
Darf auch sagen, wo das nächste Café ist zum Beispiel, sei nur.
Das gut ist, das zu meinen Präferenzen passt, ja.
Aber keine
Aber
Musik.
Nicht unsere Jobs
Kunst.
Wegnehmen.
Genau. Sie klauen unsere Jobs.
Sie klauen unsere Jobs. Genau. In diesem Sinne.
Ja. Ihr Lieben.
Das war die Folge über Ingeborg, Schober und vieles anderes.
Ja.
Sorry, dass es so ein bisschen durcheinander diffus war, aber da könnte ich wahrscheinlich, könnte meinen eigenen Podcast dazu machen, gründen.
Ja, voll.
Aber
es war super spannend.
Zuhören.
Ja, gerne. Und bin voll, ja, ich fühle mich geehrt und ich bin sehr glücklich darüber, dass du mich mit so einem Herzensthema von dir bereichert hast.
Ja, danke für deine immer bereichernden Anmerkungen, Erzählungen, Anekdoten, Schwenke und Nachfragen.
Na gern. Ja. Ich hoffe, ihr Lieben da draußen seid immer nur da. Wir haben halt eine ganz schöne Extended-Folge gemacht.
Nein, mal ist zusammen. Nee, machen wir nicht.
Aber
wahrscheinlich.
Passt. Also gerne von meiner Seite aus. Ja. Also nicht zusammenschneiden, sondern lange Folgen.
Okay. Ja, das war sie, die erste Folge im Jahr 2026. Ich hoffe, es werden noch viele weitere Folgen. Cora, ich freue mich schon auf dich beim nächsten Mal, an was du mir wieder Spannendes beibringst. Und dann würde ich sagen, ich überlege mir jetzt, ob ich noch auf die Après-Ski-Party. Es ist gerade 22:30. Ich glaube nichts.
Glaubst du nicht?
Gehst du heute noch auf die Après-Ski-Party?
Nein. Nein, okay. Bei mir ist keine Après-Ski-Party ums Eck, leider.
Schade. Und dann hören wir uns in 2 Wochen am Dienstag wieder. Wir haben unseren Rhythmus wieder drin.
So schaut's aus.
Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Bis dann.